Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Wars Discovery. Andi, ich bin heute schon sehr gespannt, welchen imperialen Stützpunkt die Rebellen rund um den Discovery Falcon heute erledigen werden. Was glaubst du?
Warst du schon mal auf dem Schrottplatz, Sebastian?
Nee, tatsächlich nicht.
Ja, ich auch nicht, aber ich habe überhaupt keine Muße, deine Star Wars Referenzen hier aufzunehmen und in irgendeiner Weise darauf zu reagieren. Also antworte ich einfach mit irgendwas anderem.
Das ist schade. Ich könnte dir jetzt eine Schrottplatzgeschichte erzählen aus meinem Leben, die ich nicht hatte, aber ich fand meine Star Wars Referenz viel cooler.
Wenn du denn meinst. Ich muss dir gleich nochmal erzählen, an welchen Stellen du denn Star Wars hier in dieser Folge gesehen hast.
Ach, jetzt streiten wir schon, bevor es überhaupt losgegangen ist. Boah, hab ich einen Bock.
Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Herzlich willkommen, wir öffnen das Discovery Panel feierlich zu einer weiteren Folge Star Trek Discovery. Wir befinden uns nach wie vor in der dritten Staffel und arbeiten uns vorsicher, aber stetig auf die sechste Folge. Scavengers heißt sie, was übersetzt so viel wie unfassbar viel heißt. Unter anderem Müllmänner oder Müllfrauen, aber auch sowas wie die Aasfresser.
Ja, Aasfresser finde ich eine gute Übersetzung.
Aasfresser ist schön, ne? Mal gucken, was Netflix draus macht. Auf dem Panel heute.
Andreas Dohm.
Und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ihr werdet jetzt Zeuge einer der effektivsten und effizientesten Discovery-Panel-Folgen überhaupt. Es wird quasi straight um das gehen, worum es gehen sollte in einem Star Trek-Podcast, nämlich um Star Trek.
Ganz im Ernst, was wir in der letzten Folge hingelegt haben, das war echt ein Unfall. Meine Güte.
Was waren es noch, 2 Stunden 50 oder sowas? Ich glaube, es hat 50 Minuten gebraucht, bis wir zur Folgenbesprechung gekommen sind. Über 50 Minuten.
Das ist überhaupt nicht okay. Wirklich nicht okay.
Ich könnte jetzt.
Weißt du noch, als wir vor 7.500 Jahren.
Ja.
Ich muss mich noch ein bisschen warm reden.
Gormaganda,
Tardigrade.
Dich einen Moment alleine lassen?
Nee, alles gut. Als wir vor 7.500 Jahren angefangen haben mit diesem Podcast.
Ja. Wer erinnert sich nicht?
Da ging das alles ganz effizient. Da haben wir einfach knallhart durchgequatscht. So.
Also nicht durchgequatscht, sondern wir haben einfach angefangen, über Star Trek zu reden, oder? Weil wir haben uns auch noch zwischendurch gesehen. Das könnte auch einer der Gründe gewesen sein, warum wir nicht all unseren privaten Smalltalk noch in diesem Podcast ausbreiten müssen. Aber das ist halt ein Zeichen dieser Zeit, ohne es mal zu werten zu wollen.
Ich weiß gar nicht, ob die Leute das mögen oder völlig abstoßend finden, dass wir die ganze Zeit immer noch über unser Privatleben reden.
Wenn du möchtest, könnte ich an dieser Stelle Tao Tao zitieren, die auf unser Blog geschrieben hat, das keins ist, discoverypanel.de. Sie schreibt, hallo ihr Lieben, bla bla bla, ein großes Lob an euch, so ein Engagement, Liebe und vor allem Zeit. Für all das verdient meinen größten Respekt, ganz groß, wie ihr euch investiert und welchen Spaß und Wissen ihr damit verbreitet. Herzliche Grüße.
Das ist sehr lieb. Ich weiß nur nicht, ob das repräsentativ ist.
Oder aber, ernst gemeint.
Komm, dann müssen wir nur noch eine kurze Geschichte erzählen aus unserem Leben. Was hast du heute gemacht?
Was habe ich heute gearbeitet? Es ist Sonntag. Ich habe heute Radio gemacht. Ich habe mit Menschen geredet, die ein Buch geschrieben haben. Es sind so Dokumentarfilmer und Theaterregisseure und eben auch, ja, die machen auch so Crossover-Projekte oder schreiben mal ein Buch. Und es ging inhaltlich um ein ganz spannendes Thema, nämlich um digitale Wiedergänger, wie sie es genannt haben, also Zombies. Also im Prinzip, wenn du dir mithilfe einer KI und den Daten, die jemand nach seinem Ableben so hinterlassen hat, dir ein digitales Abbild schaffst, also quasi die Vergangenheit einer vergangenen Person in die Zukunft verlängerst. Und
das ist ja gruselig.
Ja, da gibt es tatsächlich auch ein paar echt ganz gruselige Beispiele. Aber ich bin mir tatsächlich nach diesem Gespräch, und es war ein langes Gespräch, nicht so ganz sicher, ob es gruselig ist oder ob es vielleicht nicht auch hilft oder ob es in einer Phase der Trauer irgendwann helfen könnte, man es aber irgendwann abschalten muss oder sollte oder sowas. Also es gab zum Beispiel das Beispiel, das habe ich auch schon mal vor ein paar Jahren schon mal gehört von einem Kerl, der bevor sein Vater gestorben ist, beziehungsweise als er im Sterben lag, noch relativ viel so Audiozeug mit ihm aufgenommen hat und ganz viele Gespräche mit ihm geführt hat. Und da hat er dann mit Hilfe von künstlicher Intelligenz quasi ein Chatbot entwickelt, der auf Dinge antworten kann, so als wäre es quasi die Person selber. Und das hat erstaunlich gut funktioniert. Also auch mit der richtigen Stimme und so weiter. Und ja, dann kam es halt nur dann irgendwann zu der Frage, als dann irgendwann der Zeitpunkt da war, dass man sich vielleicht nicht mehr jeden Tag mit seinem verstorbenen Vater auseinandersetzen will, kann ich das jetzt einfach abschalten zum Beispiel. Ne? Also kann,
so. Aber man sollte wirklich mal einen Psychologen fragen, ob das sinnvoll ist.
Wie gesagt, ich bin in diesem Gespräch auch wirklich von einer Seite auf die andere Seite getitscht, weil ich fand es mega spannend und es gab zum Beispiel auch ein Beispiel einer Frau, die ihre Tochter verloren hat in jungen Jahren, also weiß ich nicht, 3, 4, 5 oder sowas war die alt und blöde Krankheitsgeschichte und alles schlimm natürlich und ja, die hatte dann halt irgendwie das Letzte, was sie halt von ihr vor Augen hatte, ist halt ihr letzter Zustand, also wie sie halt dann angekabelt mit Schläuchen im Intensivstation lag, also wahrscheinlich auch ein ganz schlimmes Bild und ich will mir das gar nicht vorstellen, was das für Eltern, für so eine Mutter bedeutet. Und da hat dann eine Firma eine Virtual Reality programmiert und mit Daten der Tochter quasi und mit ihrem Aussehen die Tochter nochmal auferstehen lassen. Und das klingt mega spooky. Ich finde es mega, mega, mega spooky. Aber die für die Frau, für die Mutter war das dann total viel wert, weil sie, auch weil das so überzeugend wirkte, auch wenn es mega traurig war, für sie ein Moment war, wo sie sich von dem normalen Abbild quasi ihrer Tochter verabschieden konnte und das jetzt mit sich trägt als letzte Erinnerung. Und dann habe ich irgendwie gedacht, wer bin ich, der darüber urteilen soll, so am Ende.
Ihr seht Sebastian Sonntag besonders beeindruckt. Und um herauszufinden, was ihn da denn so sehr an dieser Geschichte beeindruckt hat, müsst ihr DFL Nova Mein Sonntag, Dein Sonntag, Euer Sonntag, ich weiß immer noch nicht, wie diese Sendung
heißt. Dein Sonntag, wir kennen es ja noch nicht so lange und ich mache das ja auch erst seit gestern. Dein Sonntag, genau, deutschlandfunknova.de. Vielen Dank fürs Einschalten, sehr freundlich.
Übrigens die Sendung vom 15.11., denn wenn ihr das hier hört, ist ja nicht mehr der 15.11., sondern der 20.11. oder so.
Ich könnte das verifizieren. Ja, wahrscheinlich ist der 20.11., genau. Also wenn ihr das hört, oder weiß der Geier, wann der, wenn, ja, also genau. Ab dem 20.11. werden wir dieses Ding hier ins Netz kippen auf jeden Fall und wann ihr es dann hört, ist eure Sache.
Exaktamente.
Noch ein Satz aus deinem Leben?
Ich habe heute einen Garten ausgebaut.
Ernsthaft?
Gartenhaus gebaut? Ja, also wir haben ja den goldenen November gerade. Ne? Es ist draußen relativ warm. Es ist aber leider nicht so richtig trocken. Das heißt, ich
habe jetzt nicht mehr
Holz.
Ja.
Was?
Ja, jetzt nicht.
Ich habe relativ viel Holz im Garten und musste dieses Holz in irgendeiner Weise verbauen und deswegen habe ich das an die Gartenhütte geschraubt. Ja.
Schön.
Also, um diese Gartenhütte von außen zu schützen.
Ich verstehe.
Es war nur insgesamt, also um jetzt ein bisschen Storytelling hier zu betreiben, man fand mich vor in einer Blutlache.
Oh mein Gott.
Alles war, nein, ehrlich gesagt, ich habe diese Bretter angestrichen mit Schwedenrot und das ist tatsächlich eine Farbe, die sehr, sehr an Blut erinnert.
Ja.
Und leider wird es aber zu dieser Zeit nicht mehr so richtig trocken, diese Farbe, obwohl ich das eben schon gestern Morgen gestrichen habe. Das heißt, ich habe diese Bretter jetzt angebracht und war da nach von oben bis unten Blut verschmiert quasi.
Ja, ist doch ein schönes
aber,
Bild.
Aber genau, mit diesem Bild lasse ich euch jetzt gerne alleine. Tschüss. Nee, Moment, ich muss ja noch diese Folge machen hier.
Ja, das wär voll nett, wenn du uns noch ein bisschen Orientierung schenken würdest, so wie du das sonst immer gekonnt machst. Das finde ich sehr schön.
Wollen wir noch aber das ist aber ein Plan von des heutigen Tages.
Wollen wir noch kurz über Feedback reden, jetzt, wo wir das Private geklärt haben?
unbedingt. Ich habe mich einen ganz tollen Beitrag auf discoverypanel.de gefunden.
Ja.
Da sind sehr, sehr viele tolle Beiträge, aber einen musste ich jetzt mit in dieses Feedback nehmen. Wir hatten ja eigentlich gesagt, dass wir nicht so viel Feedback jetzt mit in diese Folge nehmen, aber einen musste ich mit reinnehmen.
Ja.
Weil er sich mit einer Frage beschäftigt, die uns schon lange umtreibt.
Ja.
Und der liebe Christoph hat für uns nochmal Recherche betrieben. Er hat nämlich in die letzte Folge reingeschaut und sich nochmal genau angeguckt, was war denn da mit diesen Sprüngen und dem Sporenantrieb und den Lebensformen, den Chasseb im Netzwerk.
Ja.
Wie war das denn da? Und das hat uns ja extrem interessiert.
Ne? Hat uns total interessiert, genau. Ne? Ja. Weil wir ja immer noch nicht so genau, also wir haben ja immer noch irgendwie ein schlechtes Gefühl, wenn die Discovery springt. Ne?
Genau. Und das brauchen wir jetzt nicht mehr zu haben. Denn Christoph schreibt, der Sporenantrieb bedient sich ja schon einem Netzwerk, was existiert und die Lebewesen da drin wurden ja nur durch Kalber gestört und verletzt. Die Sprünge hatten meiner Ansicht nach keine Auswirkungen auf die Lebensformen im Netzwerk. Diese zersetzten Materie, um sie wieder nutzbar zu machen. Ich habe die Stellen in der zweiten Staffel mir angeschaut und konnte keine Aussage finden, die besagt, dass der Sporenantrieb die Lebewesen verletzt. Stamets hat Kalber beim Eintritt ins Terraner-Universum reingebracht und somit einen Antikörper. Die Discovery reist mit den Sporen und beschädigt dabei nicht deren Welt.
Und was ist mit Stamets? Weil der war ja eine ganze Weile lang auch ziemlich durch nach diesen Sprüngen, ne?
Ja, aber offensichtlich, also das hatten wir ja schon öfter, offensichtlich, weil er Kalber gesehen hat.
Hm. Ja, ich verstehe. Ja, das ist keine schlechte Erklärung auf jeden Fall. Es ist keine schlechte Erklärung.
Ja. Also ich finde es gut, lieber Christoph, dass du da nochmal nachgeguckt hast.
Ja.
Uns hat da offensichtlich die Zeit gefehlt, das nochmal genau zu überprüfen. Der Christoph hat noch ein paar andere Sachen im Forum geschrieben, da könnt ihr gerne mal reinschauen. Das ist sehr, sehr gut, wenn ihr für uns nochmal auf Recherche geht, in den alten Folgen uns Fragen zu beantworten, die uns immer wieder aufkommen, während wir jetzt die aktuelle Staffel schauen.
So ist das, genau. Und dann haben wir mehr Zeit, um über Gartenhäuser zu sprechen.
Ja, oder über die aktuelle Folge Scavengers.
Scavengers, die
Müllfrauen
oder Müllmänner oder die Aasfresser. Aasfresser ist eigentlich schöner, ne? Aasfresser ist schöner.
Aasgeier.
Aasgeier. Aasfresser, gibt es noch neben Aasgeier eine andere Aasfresser? Bestimmt, ne?
Ja klar, Hyänen zum Beispiel.
Stimmt, ja. Wahrscheinlich Wölfe oder sowas auch, ne?
Ja, ich glaube, die jagen eher, aber ja, es gibt bestimmt noch ein paar Aasfresser.
Wahrscheinlich gibt es eine ganze Menge, ja.
Gerade viele Raubvögel, glaube ich auch. Noch. Ja.
Um die geht es ja heute nicht so ganz, aber so ein bisschen.
So ein bisschen, genau. Vielleicht sage ich dir vorher noch kurz etwas über die über das Team hinter der Folge.
Ja,
die Autorin
gerne.
Dieser Folge ist Anne Coffell Saunders. Und ich habe mir gedacht, ja, die kennen wir ja. Ne?
Mhm.
So. Und dann habe ich geguckt, nee, die hat tatsächlich noch nie Star Trek gemacht. Und ich habe mich gefragt, woher kannte ich die denn? Ja, und dann habe ich mal in IMDb nachgelesen. Tatsächlich hat sie Chuck produziert.
Aha, aber auch darüber haben wir schon mal gesprochen, oder?
Ja, genau. Ja. Und da auch zwei Episoden geschrieben. Wir beide haben aber ihren Namen noch in einer anderen Serie gelesen, über die wir ständig reden.
Lass mich raten, Battlestar Galactica.
Ja, exakt. Hat sie auch mitproduziert und sie hat auch da 6 Episoden geschrieben.
Gar nicht
und ist erst seit dieser Staffel bei Discovery, schreibt jetzt noch eine 2. Episode und ist als Co-Executive Producer unterwegs.
Interessant.
Anne Coffell Saunders.
Kann man mal im Hintergrund oder im Hinterkopf behalten, wenn es um die Stimmung dieser Folge geht, wenn sie auch mit Battlestar irgendwie viel zu tun hatte. Punkt.
Na, ich bin gespannt, was du dazu zu sagen hast. Du versuchst hier die Franchises alle so als Vergleichsmöglichkeiten aufzumachen. Müssen wir doch mal gucken, was du da nachher zu bieten hast.
Vielleicht auch nichts.
Regie dieser Folge hat Doug Aniakowski geführt, über den sagen wir jetzt nicht mehr so viel. Co-Executive Producer der Short Tracks und von BK. Und seine letzte Regiearbeit war Nepenthe. In der 2. Staffel Disco hat er auch 2 Folgen gemacht, aber seine letzte war jetzt Nepenthe bei PK.
Und auch unsere über die Folge reden wir andauernd, genau. Andauernd und immer wieder.
Ja. So. Wir starten natürlich mit einem, was bisher geschah, wie immer bei Discovery. Sehen da Burnhams Abschied von Book auf der Discovery. Das hat uns schon mal so ein bisschen gespoilert. Ah, jetzt kommt Book wieder.
Ja, war ja klar.
Ja. Dann sehen wir Georgius Standby. Wir sehen Burnham, die den Burn erklärt. Burnham, die von Adira erzählt bekommt, wo das Hauptquartier der Föderation ist. Dann Adiras Vision, wo sie Grey sieht und die Melodie spielt. Ich würde gerne die Melodie immer jetzt betonen.
Die Melodie, er macht Anführungszeichen, hört ihr das?
Ja. Oh, ich habe eine neue Theorie über die Melodie. Moment, ich bringe das gerade zu Ende. Eins nach dem anderen. So, wir sehen dann noch die Ankunft der Discovery beim Hauptquartier und die Begrüßung durch Charles Vance und Lieutenant Villa.
Ja.
So. Die Melodie, die spielt jetzt in dieser Folge keine Rolle.
Ne?
Außer, dass sie mal ganz kurz gezeigt wird, glaube ich. Nee, ich glaube nur in dem, was bisher,
würde ich jetzt auch sagen, ja.
Was hältst du davon, dass die Melodie vielleicht ein Schlüssel ist?
Ein Schlüssel, also ein wirklicher Schlüssel.
Ja.
Also so wie bei Legend of Zelda Ocarina of Time.
Ja, genau. Zum Beispiel. Entweder so oder dass in der Melodie quasi eine Botschaft, ein Rätsel versteckt ist.
Aber von wem?
Ja, von denjenigen, die den Burn ausgelöst haben, zum Beispiel.
Hm. Weil wir wissen ja, oder wir haben ja, ohne jetzt viel vorgreifen zu wollen, aber wir haben ja jetzt, sind ja auf die Fährte gesetzt worden, das wäre das Resultat dieser Folge, dass The Burn offensichtlich einen Verursacher haben könnte.
Ja, so weit würde ich nicht gehen, dazu später mehr, aber auf jeden Fall scheinen wir uns auf die Suche zu begeben nach der Ursache.
Ja. Ne? Ja, so ein bisschen klang es, aber da kann man ja wirklich gleich drüber reden. So ein bisschen klang es für mich so. Aber ist eine interessante Theorie. Ist halt so die Frage, aus welcher Motivation heraus, wer da irgendwas verschlüsselt geschickt haben könnte.
Ich will nur schon mal sagen, was ich für die nächste Folge vorhabe. Das ist noch ein bisschen Zeit. Wir haben ja jetzt ein bisschen Zeit, ne? Dadurch, dass wir die Folge jetzt so früh aufnehmen. Ich habe keine Ahnung, ob wir wieder Screener bekommen irgendwann. Aber grundsätzlich haben
wir jetzt unser Leben wird bestimmt durch CBS.
Genau. Ansonsten haben wir Zeit bis zum 27. Und bis zu diesem Tag möchte ich jetzt mir diese Melodie mal rausschreiben, mir die einzelnen Töne aufschreiben und die mal in Buchstaben übersetzen. Ne?
Wow.
Also wenn da ein C gespielt wird, ist es ein C, ne? Und so weiter. Ne? So. Mhm. Und vielleicht kommt dann ja ein Wort raus. Das würde ich mir gerne machen.
Interessant, mach das doch gerne mal. Wir können ja auch unseren allseits beliebten Intro-Komponisten Sebastian mal nach seiner fachmännischen Meinung fragen zu dieser Melodie, ob er daraus irgendwas ableiten kann. Klanglich.
Ja, oder er spielt das einfach mal ein bisschen.
Geht auch.
Auch das würde mir gefallen. Also ich finde auf jeden Fall diese Melodie als Schlüssel, das war so ein Gedanke, der mir gekommen ist und da hätte ich sehr Lust drauf.
Finde ich interessant, oder? So als Message fände ich auch nicht uninteressant und die wurde dann einfach vor vielen hundert Jahren quasi ins Universum rausgepustet und deswegen gibt es sie an verschiedenen Orten. Ist immer noch die Frage, mit welcher Intention, aber ja, da kann man mal weiter drauf rumdenken, finde ich interessant.
Ja, vor allen Dingen, weil das ja nicht so unwahrscheinlich ist, dass jemanden einfach eine Melodie im Kopf aufkommt und man die dann vor sich hin pfeift oder sowas und die dann sich als kulturelles Meme in irgendeine Kultur einbrennt.
Hm.
Und wenn das jetzt drei, vier Leute gleichzeitig machen, dann wissen sie gerade nicht mehr genau, wo sie die Melodie herhaben und dann ja, verteilt sie sich in der Kultur.
Ja. Ja, ist interessant. Ich habe gerade noch keine so richtig plausible Erklärung, was der Grund dafür sein könnte, aber ich finde es interessant.
Ja, der Grund könnte immer noch Gabriel Burnham sein. Ich weiß nicht, ob mir das so gut gefallen würde, aber es kann immer noch sein, dass dies irgendwie was damit zu tun hat.
Aber dann müsste es ja eigentlich so sein, als dass Michael das sofort erkannt hätte als ihr, obwohl, nee, ist ja Quatsch, weil die ist ja nicht groß geworden mit Gabriel. Die Spocks haben wahrscheinlich keine Gute Nachtlieder gesungen.
Oh, doch, glaube ich schon.
Hm.
Warum denn nicht?
Weiß nicht. Kannst du dir Sarek vorstellen, wie er ein Lullaby ist? Nee,
Sarek nicht, aber Amanda.
Ja, Amanda schon, du hast recht, Amanda schon.
Gut, wir gehen in diese Folge rein. Das erste, was wir sehen, die Discovery wird aufgerüstet. Mhm. Außen wird die Außenhaut repariert. Die Warp-Gondeln werden abgekoppelt. Fand ich ein sehr, sehr schönes Bild.
Ja, voll. Sah irgendwie spooky aus. Ja, aber hatte wohl alle seine Richtigkeit.
Ja, das haben wir ja in der ersten Folge an dieser am Hauptquartier quasi gesehen, dass die Warp-Gondeln jetzt durchaus einfach so irgendwie durch Spannung oder sowas, ich weiß nicht genau, wie das gemacht wird.
Ja, die hängen da so rum, ja.
Genau.
Hat mich, also irgendwie. Hat mich an der Stelle, ich werde da jetzt nicht drauf rumreiten, hat mich so ein bisschen an Star Wars erinnert. An die Schiffe, die man so ab Star Wars einzieht, also in dem nicht Remake, aber in der Fortsetzung. Ne? Und da haben die auch hier und da, oder auch diese Flugapparate, diese Rennapparate da, ne? Ihr, weißt du, was ich meine? Diese Rennszene, die haben auch so Düsen, die so dranhängen, meine ich. Die sind so fest.
Ich bin sehr, sehr gespannt, wie viele Verweise auf andere Franchises wir in dieser Folge setzen können.
Du, wenn ich es drauf anlege, dann kann ich ja mal versuchen, was bei rauskommt. Ob die alle sinnvoll sind, ist ein anderes Thema.
Als sich Box Shift dann plötzlich so auseinandersetzt, ne, und dann wieder zusammensetzt, nachher auf dem Schrottplaneten, ne, wenn die da angreifen. Das war ja so ein bisschen wie ein Transformers, ne?
Das war voll Transformers. Das war voll kopiert.
Ja, so. Also, die abgekoppelten Warp-Gondeln, programmierbare Materie wird jetzt integriert.
Ja.
Das heißt, alle Systeme im Schiff sind jetzt neu. Ich habe mich gefragt, ob sie Zora wieder gekillt haben. Denn ganz kurz hörst du, glaube ich, auch irgendwann den Computer und das ist nicht mehr Zora. Mhm. Aber vielleicht meldet sich Zora auch nur ab und zu. Das alles berichtet auf jeden Fall Saru. Der meldet die Discovery nämlich gerade bei einer Offiziersversammlung im Hauptquartier zum Dienst. Mhm.
General Aqua steht in der Mitte und erklärt, welche Rebellenstützpunkte angegriffen werden von den imperialen Truppen.
Ich werde das weiter versuchen zu ignorieren. Das ist dir an dieser Stelle sagen. Ich glaube, dass die Karte in der Mitte ziemlich ergiebig sein kann.
Ich hatte vermutet, dass wir dieses Gespräch führen.
Ja, aber ich weiß noch nicht genau, wo es hinführt. Also, wir sehen das Einzelne. Also, da haben verschiedene Planeten verschiedene Farben. Mhm. Talos zum Beispiel ist golden. Mhm. Und die Goldenen haben, das hat man in der Karte von letzter Woche gesehen, die haben unten auch so einen Stern. Mhm. Und dahingegen Starbases und zum Beispiel Beta Niobe sind blau. Mhm. Das Problem ist, jetzt weiß ich nicht genau, Beta Niobe wurde nämlich laut TASS schon 2269 durch eine Supernova zerstört. Heißt das jetzt, dass alles, was blau ist, eigentlich schon kaputt ist und das, was golden ist, existiert noch? Und sind vielleicht Föderationswelten, aber Talos kann keine Föderationswelt sein, oder?
Ja, man weiß es, also keine Ahnung. Also es würde mich natürlich wundern, bei den doch etwas eigensinnigen Bewohnern, gab es da auch Bewohnerinnen, weiß ich gar nicht. Die sahen ja alle doch gleich aus, oder? Ja, die Eierköpfe, gab es da erkennbar weibliche?
Ja.
Okay, also Bewohnerinnen und Bewohner. Also die sind zumindest ja viele hundert Jahre vorher als nicht total kooperativ vorgestellt worden.
Ja, vor allen Dingen gibt es ein Todesurteil, wenn man da hinfliegt.
Gab es früher mal. Kann sich alles geändert haben. Ich meine, wir sind ja wirklich sehr weit dahinter, ne? Es könnte ja auch sein, dass die Blauen quasi zur Föderation gehörige Stützpunkte sind und dass die Goldenen Föderationsmitglieder sind. Das eine sind halt Bases und das andere sind Mitgliedsplaneten.
Also, ja, es erklärt aber halt nicht, warum Beta Niobe blau ist. Denn, wie gesagt, Beta Niobe ist zerstört und ist ein Planet.
Ja, du hast recht.
Könnt ihr nachgucken in TASS, The Counterclock Incident.
Ja, okay. Also, ich sehe dein Problem.
Ist noch ein bisschen unklar, aber wir werden sie ja tendenziell noch öfter sehen.
So, ne? Wahrscheinlich.
Möchte ich gleich noch was zu sagen. Denn Vance begrüßt hier die Discovery wieder im Dienst, ne, und geht dann zur Tagesordnung über, indem er Aufgaben verteilt. Mhm. Zum Beispiel so ein Surprise-Run an eine Captain, eine weibliche Captain da. Ne? Saru würde gern auch so einen Supply Run machen, aber die Discovery wird als mobile Schnelleingriffstruppe behalten.
Hm. Ja, ich glaube, ich hatte das so verstanden, dass er sogar auch denen machen wollen würde, weil er sagt, irgendwie, es ist doch totale Zeitverschwendung, wenn die da jetzt mehrere Monate hinfliegt und sie da quasi in einer halben Stunde hin und zurückkommen können. Ne?
Ja. Ja. Aber Vance sagt halt, die Discovery ist gerade hier zu wichtig, ne? Und das sind erstmal alle verwundert. Und dann sagt er, ja, die haben halt einen neuartigen Antrieb, aber Leute, Klappe zu. Ne? Hier ist eine Schweigerose über der Tür.
Ne? Schweigefuchs. So.
Was er noch erwähnt ist, auf Argeth, den Planeten kennen wir nicht, da gibt es wohl Probleme mit der Emerald Chain. Und Saru soll sich dafür bereithalten. Ich muss dir sagen, so eine Szene könnte ich am Anfang von jeder Folge sehen. Da bekommt man so langsam so einen Überblick über das Geschehen in der Föderation. Ne? Ja. Da ab und zu mal vielleicht so einen Planeten erwähnen, ne? Damit einfach klar wird, okay, den Planeten gibt's noch, da ist gerade dieses Problem, die sind gerade in Hungersnot, da ist gerade eine Bombe explodiert. Irgendwie sowas, ne? Finde ich total spannend.
Fand ich auch mega spannend. Es macht halt die Welt so ein bisschen auf und du hast so ein bisschen das Gefühl, erstens dafür, was dann da jetzt noch übrig ist, also auf welchem Bereich wir da jetzt irgendwie operieren. Ja, und auch einfach, was los ist, wie die arbeiten. Also das frage ich mich halt ja auch noch. Ne? Wir haben ja uns in der letzten Folge schon noch irgendwie so ein bisschen gefragt, was ist die Föderation denn jetzt so? Ne? Sind die jetzt gut, sind die böse? Wer ist dieser Vance? Ist der irgendwie cool oder ist der nicht so cool oder so? Ne? Und man kriegt auch so ein bisschen ein Gefühl dafür, in welchem Operationsmodus die da gerade sind. Obwohl ich immer noch nicht hundertprozentig sagen kann, ob das jetzt alles cool ist, was da passiert. So, ne? Also ob sie noch viel mit der Föderation zu tun haben, die es früher mal gegeben hat, weil man es auch noch nicht so richtig mitbekommt, weil die halt einfach, das lernen wir ja auch noch im Laufe dieser Folge, einfach so ein bisschen im Verteidigungsmodus operieren und versuchen halt zu überleben, mehr oder weniger. Ne?
Ja, und wir sehen halt keine Zivilbevölkerung, ne? Das ist immer das große Problem. Ja. In dem Moment, wo das Hauptquartier in San Francisco war, haben wir immer rundherum gesehen, dass da irgendwo auch Zivilbevölkerung wahrscheinlich war,
ja.
Zumindest.
Ja.
Ne? Und das sehen wir jetzt nicht mehr. Aber ich fände es trotzdem toll, wenn wir einfach so ein bisschen weiter davon mitbekommen würden, was denn so für Probleme und was so für Aufgaben die Sternflotte denn da so erledigt immer. Mhm. Weil mir auch das gibt mir das Gefühl, dass dieses Universum lebendig ist.
Ja.
Hm? Ja. So. Und nicht nur da, wo gerade die Discovery ist, sondern auch an anderen Stellen, wo halt einfach irgendwie zum Beispiel dieser dunkelhäutige Captain dahin fliegen muss.
Ja, genau. Hm?
So.
Ja, also da passiert einiges und da ist irgendwie viel los, genau, das finde ich auch ganz spannend. Was mich kurz ein bisschen irritiert hat, ist, dass die Anzahl der Lebewesen im Raum doch relativ beschränkt ist. Ne? Also ich meine, jetzt ist die Flotte nicht so riesengroß, aber was standen da, 6 Leute oder 8?
Ja gut, da mögen immer noch ein paar unterwegs sein oder sowas, ne? Das war halt jetzt gerade ein Briefing von denen, die gerade da waren, würde ich sagen.
Mhm. Habe ich kurz drüber nachgedacht.
Du sagst ja selber, die eine wird ja relativ lang weggeschickt mit dem Supply Run. Ne?
Ja.
Dann kommt vielleicht am nächsten Tag wieder ein anderer dazu oder sowas. Das sind halt immer die gerade irgendwie verfügbar sind.
Ja, das kann natürlich sein, ja.
Also, große Liebe für diese Szene. Ich möchte mehr davon. die Discovery Crew bekommt jetzt neue Kommunikatoren.
Und feiert sie sehr.
Ja, aber ist doch auch klar, oder? Das sind gleichzeitig Holopads,
ja.
Tricorder, Communicator und Personal Transporter. Also wie cool ist das denn bitte?
Ja, das sagen sie auch alle. Wie cool ist das denn bitte? Ja.
Ja.
Kriegen die eigentlich alle? Ja, offensichtlich. Ne? Oder es ist ja nicht nur die Brückencrew, weil Linus hat ja auch so ein Ding.
Fang nicht wieder den Streit an. Alle Leute sagen immer, Linus gehört zur Brückencrew. Ich habe ihn auf der Brücke noch nie gesehen.
Nicht,
außer er hat sich da zufällig hingebeamt.
Weil die Frage beschäftigt mich, seitdem ich die Folge gesehen habe, ob der letzten Szene, aber das können wir ja dann vielleicht mal im Hinterkopf behalten, diese Frage.
Okay, dann ignorieren wir die Linus-Comedy-Szenen bis zur letzten Szene, ja? Also bis zur Fahrstuhlszene, ja? Und dann sprechen wir mal kurz drüber.
Okay, aber ich meinte die letzte Szene mit Michael im Sternflottenhauptquartier.
Ach so, wo sie das Ding abnimmt.
Genau.
Ja, auch darüber sprechen wir dann nachher. Aber bitte, also es gibt so ein paar Comedy-Szenen mit Linus und die ignorieren wir jetzt bis zur letzten. Ja, und dann möchte ich drüber sprechen.
Sehr wohl.
Ja. So, was außerdem noch passiert ist, die Cons sind mit programmierbarer Materie ausgestattet.
Sehen aber erstmal so aus wie vorher, damit alle Leute noch so ein bisschen Orientierung haben, obwohl die Konsole bei OVO quasi schon an den Händen kleben bleibt.
Genau. Das finden alle auch sehr cool, außer Detmar. Die ist nämlich mal an dieser Stelle kritisch und fragt, brauchen wir das denn überhaupt, Leute? Hm?
Ist eine berechtigte Frage, weil das Schiff hat sich ja vorher auch steuern lassen.
Ja, genau. Also die anderen finden es alle sehr, sehr cool, aber Detmar muss gerade so viel verarbeiten, dass sie jetzt noch irgendwas Neues bekommt, wollte sie nicht eigentlich.
Ja.
Ja, und dann kommt plötzlich ein Ruf. Und zwar meldet sich bei Nilsson, die ja gerade wieder die Brücke hat, ne?
Ja.
Grudge Die Katze von Book meldet sich von Books Schiff. So, und offensichtlich hat sie selber einen Call gesetzt. Ich weiß nicht genau, ob uns das wieder sagen soll, dass diese Katze durchaus intelligenter ist, als wir sie einschätzen. Aber
ich habe ja gedacht, jetzt wird das Rätsel der Katze so langsam enthüllt. Ich habe gedacht, da passiert jetzt noch was. Aber nee, die Katze bleibt ja doch eine Katze an der Stelle. Aber offensichtlich kann sie Calls absetzen, immerhin.
Ja, oder es war ein automatischer. Wissen wir nicht genau. Wir halten mal im Hinterkopf, dass die Katze eventuell noch ein Geheimnis hat. So. Aber es ist nicht nur Grudge auf Books Schiff, sondern auch eine aufgezeichnete Nachricht von Book an Michael. Und Michael hat das Post-Privacy-Ding schon vollkommen gefressen und deswegen guckt sie die nicht persönlich an, sondern guckt sie die mit Saru zusammen an.
Ja.
Ja, Book berichtet davon, dass, dass er von einer sogenannten Blackbox erfahren hat. Was heißt so genannt? Sowas kennen wir ja auch heute noch. Ne?
Also heute schon.
Heute schon, genau. Ja. Blackboxes gibt es vor allen Dingen Flugzeugen. So aus diesem Kontext kenne ich sie.
Ja. Zeichnen im Prinzip die Daten auf, komplett alle Daten, die zur Verfügung stehen, um nachher zu rekonstruieren zu können, wenn es irgendwie einen Unfall gab oder einen Absturz oder was auch immer, was die Ursache ist anhand der gespeicherten Daten.
Genau, die sind unkaputtbar.
Also sollen sie sein?
Wie ich gelernt habe, meistens orange.
Echt? Ach so, damit man sie gut findet.
Genau.
Was ein bisschen irritierend ist bei dem Namen Blackbox.
Richtig, genau. Aber das war irgendwann so ein Funfact, den ich mal gelernt habe, dass Blackboxes meistens in einem sehr grellen Orange gestrichen sind.
Ja, ergibt Sinn, auf jeden Fall.
Diese Blackbox könnte auf jeden Fall Hinweise darauf enthalten, was The Burn verursacht hat. Und leider befindet sich die Blackbox wohl auf einem Emerald Chain-Territorium. So, warum sind diese Boxen jetzt so interessant? Die enthalten Daten, wann genau ein Schiff in die Luft geflogen ist. Die Frage ist, ob es bei allen Schiffen derselbe Moment war. Und wenn nicht, könnte man eventuell aus den verschiedenen Zeitpunkten einen räumlichen Ursprungspunkt von The Burn triangulieren. Habe ich richtig verstanden?
Hätte ich auch so verstanden und wird ja am Ende nochmal auch genauso von Michael erklärt.
Ja, Michael erklärt das ja quasi auch in dieser Szene. Da wir aber jetzt ja wieder auf Englisch geguckt haben, ohne irgendwelche Untertitel, muss ich mal fragen, ob ich irgendwas richtig verstanden habe.
Also bei der Szene war ich auch tatsächlich noch so ein bisschen überfordert, weil es ja halt viel Blabla war. Aber am Ende hat es sich ja noch mehr erklärt und dann, finde ich, wird es klar. Und dann habe ich das auch genauso verstanden.
Okay, super. Ja, Burnham will natürlich jetzt sofort los, ne? Weil das ist nicht nur die Blackbox, die da auf sie wartet. Aber Saru lässt sie abblitzen. Er bringt nochmal quasi Vans Argument, die Crew muss jetzt bereit sein, um eventuell nach Argath zu springen, falls sich die Situation mit Emerald Chain dort zuspitzt. Und diese Burn-Ermittlungen, die Burnham eigentlich gerne machen möchte, stehen ebenso wenig auf der Tagesordnung wie das Leben von Book.
Ja.
Interessiert so ist, die Föderation gerade nicht.
So hart es ist, aber ja, so ist es nun mal. Ne? Und jetzt sind sie ja wieder in einem Chain of Command Dingsbums, also ne, sie unterstehen wieder einer Befehlskette und ja, Saru reagiert, finde ich, genau richtig an der Stelle. So hart es auch sein mag.
So, und das war, finde ich, jetzt der Moment, an dem sich Burnham entscheiden musste.
Und es ist eine Scheißentscheidung, ne? Man kann das mal festhalten an der Stelle. Es ist eine Scheißentscheidung, die sie da zu treffen hat.
Ja, natürlich. Also genau, also sie hat sowohl einen irgendwie Föderationsgrund, dem Distress-Call quasi nachzugehen, als auch eben emotionale Gründe, das unbedingt machen zu wollen. Und das Problem ist, dass wir Burnham jetzt schon in den letzten Staffeln immer so kennengelernt haben, dass die das Protokoll an solchen Stellen nicht einhalten kann.
Und das ahnt vermutlich auch Saru, ne, obwohl sie ja erstmal sagt so, okay, dann ist es halt so, auch wenn wir an ihrem Blick sehen, als sie rausgeht, das hat sie nicht geschluckt.
Ja.
Oh, ich bekomme eine Nachricht.
Ja, ich dachte, du wolltest mal, jetzt wo wir eine halbe Stunde geredet haben, kurz auf den Gong klicken.
Professionelle Podcaster machen das Handy aus. Ja, bitte, Entschuldigung.
Burnham kann sowas nicht akzeptieren. So haben wir sie kennengelernt und so passiert es auch jetzt wieder. Also geht sie zu Georgiou und die ist natürlich an Bord. So, und das musste jetzt Konsequenzen haben. Wenn diese Folge uns rausgelassen hätte mit, das hat weiter keine Konsequenzen, dann wäre ich stinkwütend.
Das Erstaunliche.
Und jetzt müssen wir uns drüber,
ja, das Erstaunliche.
Jetzt müssen wir uns am Ende drüber.
Ach, ja, du zuerst. Du zuerst.
Okay, wir müssen uns am Ende auf jeden Fall darüber unterhalten, ob die Konsequenzen stark genug wären.
So. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Also das ist, ne, das mit den Konsequenzen ist ja auch am Ende irgendwie relativ. Aber ich glaube, dass sich Michael an der Stelle durchaus bewusst ist, was sie aufs Spiel setzt und das auch bewusst aufs Spiel setzt. Und wir können am Ende auch mal darüber sprechen, wie viel wert ihr das eigentlich ist, was sie da aufs Spiel setzt, noch ist.
Genau, genau. Also ihr wisst schon, in diesem Bereich wird unsere Diskussion am Ende stattfinden.
Ja. Ne?
Okay, jetzt verfolgen wir das erstmal. Ne? Burnham und Georgiou sind also auf Books Schiff im Warp. Destination habe ich nicht so richtig verstanden, ehrlich gesagt. Das ist Hanhao, habe ich verstanden. Mhm. Aber ist ja auch irgendwie egal.
Ist auch
ein M-Klasse-Planet.
Ja.
Ne? Und Georgiou möchte Burnham jetzt so ein bisschen auf den Zahn fühlen. Ne? Worum geht es hier eigentlich? Um die Black Box oder um Book?
Mhm. Ne?
Und Burnham lügt auch nicht und sagt ganz klar beides.
Ja.
Ich fand es grundsätzlich einen sehr, sehr schönen Dialog.
Ich finde,
ja. Georgiou funktioniert so viel besser in dieser Staffel als in der letzten.
So viel besser. So viel besser. Es macht so viel Spaß, auch in der Kombination mit Michael. Es macht so viel Bock. Aber auch sie alleine macht halt einfach irgendwie, sie ist einfach echt eine geile Figur. Und ich bin sehr froh, bei allen Bedenken, die wir hatten, dass wir sie nicht haben fallen lassen in der zweiten Staffel, sondern sie mitgezogen haben und sie mit dabei ist, weil sie echt noch eine ganz andere Tiefe reinbringt, eine ganz andere Seite reinbringt in diesen Erzählstrang.
Ja, weil jetzt erstmalig so ein paar Schattierungen wieder auftauchen. Ne? Also die ist hier nicht die bartzwirblerische Bösewicht-Frau, ne, ja, die sie in der zweiten Staffel halt größtenteils war, sondern sie hat hier irgendwie so ein bisschen Schattierung. Und das dann funktioniert sie super, weil dann funktioniert auch ihr Humor, ihre Toughness irgendwie. Also diese Staffel finde ich Georgiou wirklich, wirklich eine Bereicherung. In der letzten Staffel hat sie mich genervt. Hm.
Ja, da warst du, glaube ich, eh ein bisschen extremer als ich, aber ich kann es schon nachvollziehen. Sie hat einfach jetzt hier eine ganz andere Funktion und sie wird auch viel, viel intensiver und liebevoller eingesetzt, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Und die Dialoge machen einfach auch echt Spaß, ne? Irgendwie, ne? Dieser Dialog, ne, da gibt es ja dann auch noch irgendwie diese schöne Szene, wo dann Michael sagt, I loved here. Und sie sagt irgendwie, du hast gerade loved here gesagt, so.
Nein,
ich habe Lift hier gesagt. So, doch, du hast Loft hier gesagt. Nein, hast du nicht. So, allein diese Kleinigkeiten, diese kleinen Spitzfindigkeiten in den Dialogen, die machen total Spaß.
Ja, richtig gut geschrieben.
Ja. Ja.
So, Burnham reicht's jetzt, sie geht aus dem Dialog raus und geht sich ein Espresso machen.
Ja.
Aber Georgiou
geht auch raus.
So gut, genau, dass Georgiou so gut geschrieben ist, hat mich jetzt dazu motiviert, wirklich eine Bild-für-Bild-Analyse von ihren Flashbacks zu machen, die sie da hat.
Ehrlich gesagt, hatte ich darauf gesetzt, weil ich habe, ne, der erste Flashback ist ja noch ein bisschen kürzer, der zweite ist ein bisschen intensiver, aber ich habe ihn trotzdem nicht wirklich geschnallt. Ich habe nicht so richtig verstanden, was da passiert und ich habe darauf gehofft, dass du dich da reinkniest.
Es sind tatsächlich teilweise Fitzelchen von Sekunden, also es ist keine ganze Sekunde, das wäre ja auch viel zu lang. Es sind wirklich irgendwie ein paar Hundertstel, die wir da teilweise nur Bilder sehen. Aber der Reihe nach. Als erstes sehen wir ein Symbol des Terranischen Imperiums.
Mhm.
Das sieht aus wie so ein bemaltes Fenster und ich würde jetzt tippen, dass es von der ISS Charon oder Charon stammt. Also auf jeden Fall dem Schiff von Georgiou. Diese Charon war übrigens auch als Modell auf dem Screen von Kovic in der letzten Folge.
Mhm.
Hatte ich da im Nachhinein noch gesehen. Hat geteilt auf Twitter.
Okay, krass.
Mhm. So. Dann sehen wir eine blutige Hand. Wahrscheinlich Georgiou's.
Mhm.
Scheint aber nicht ihr Blut zu sein.
Mhm.
Wir sehen jemand blutenden in terranischer Uniform. Wahrscheinlich liegend. Zumindest sieht es ein bisschen so aus.
Mhm.
Einen blutigen Dolch. Dann nochmal die blutige Hand. Dann eine weibliche Person mit Helm in terranischer Uniform. Wahrscheinlich auch liegend.
Mhm.
Blutend aus einer Wunde auf der Brust, und einer Hand, die sich auf diese Brust legt, vermutlich wieder Georgios Hand. Es geht noch weiter. Wir sehen eine Hand, die ein terranisches Badge hält, vermutlich ebenfalls Georgios Hand. Wir sehen die Charon von hinten, inklusive des Sporenverbrennungsantriebs, in den Lorca reingefallen ist. Dann eine Art Kraftwerk oder Raketenabsturzstation auf so einem Hügel. Raketenabschussstation. Ne? Also ist nicht ganz klar zu sehen, was es ist. Könnte auch ein Kraftwerk sein. Auf einem Hügel in felsiger Umgebung. Dann eine Explosion. Dann Georgiou, die etwas schreit. Und ich hab Sarah verstanden.
Habe ich nicht, aber gut.
Aber ich, keine Ahnung. Und dann nochmal die Hand auf blutiger Brust. So, ihre Pupillen sind dabei absolut schwarz. Sie sehen noch schwärzer aus als sonst. Gut, sie hat auch grundsätzlich schwarze Pupillen, aber wie gesagt, sieht aus, als wäre da jegliche Farbe von weg. Also, die Vermutung ist natürlich nahe, dass sie Flashbacks zur Ermordung von Michael Burnham, Michael Burnham hat irgendwie. Ne?
Ja, klar, das ist so das Erste, was ich irgendwie gemutmaßt habe, weil das ja irgendwie gut dazu passt, zu der Geschichte hier, ne? Also auch so zur Annäherung zwischen den beiden, ne? Zwischen der anderen Michael und ihr so. Und das ist ja eh eine krude Beziehung, die wir ja schon mehrfach thematisiert hatten, weil Georgiou in Michael Mirror Michael sieht und Michael in Georgiou Standard Georgiou, die ja schon gestorben ist, so, ne? Deswegen liegt das hier schon irgendwie nahe. Ich habe nur kurz auch drüber nachgedacht, also wir haben ja erfahren in der letzten Folge, dass das terranische Imperium untergegangen ist. Ne? Jetzt habe ich kurz überlegt, ob Georgiou das vielleicht wusste oder vielleicht sogar in irgendeiner Art und Weise dafür verantwortlich ist.
Georgiou, wie soll das gehen?
Weißt du, was die alles gemacht hat in der Zwischenzeit, als sie auf der Discovery war? Immerhin war ein Zeitkristall an Bord.
Nee.
Ja, es ist weit hergeholt, aber...
Als sie nicht auf der Discovery war, hätte es vielleicht sein können irgendwie, aber...
Stimmt, ja, sie war ja auch mit Sektion 31 unterwegs.
Nee, das glaube ich nicht.
Also sehen wir hier die klassische PTSD-Imperatorin, die nicht damit klarkommt, was auch immer da passiert ist mit dem Tod ihrer Tochter und so weiter und so fort.
Ich bin mir nicht sicher, weil wir auch...
Vielleicht erwarten sie im Urteil auch noch, bis diese nächste Szene vorbei ist und das Gespräch zwischen Michael und ihr ja auch stattfindet, genau über dieses Thema. Ne?
Ja, ich weiß nicht, da wird ja nicht viel gesagt. Ich will auf jeden Fall erstmal sagen, dass wir nicht wissen, dass Michael tot ist. Also die Mirror Michael.
Hat sie das nicht gesagt?
Ja, das hat sie gesagt, aber das heißt ja nichts. Also wir haben sie nicht sterben sehen. Auf Memory Alpha, um das jetzt mal als Standard zu nehmen, steht hier Died in 2256 Presumed. Das heißt, so richtig klar ist es nicht. Also wir wissen, dass ihr Schiff verloren gegangen ist. Aber wenn es so klar gewesen wäre, dann hätte Georgiou ja niemals gedacht, dass Burnham noch lebt, beziehungsweise dass Burnham Mirror Burnham ist.
Aber dann ist natürlich die Frage, was sehen wir dann in diesem Einspieler? Also was sieht sie da in ihrer Vision? Dann ist es vielleicht dann nicht Michael, die da, oder glaubst du, dass sie das schon weiß, dass sie vielleicht selbst verantwortlich ist für den Tod ihrer Tochter und dass uns das jetzt erzählt wird?
Ich habe keine Ahnung. Es gibt eine Discovery Comic Miniserie
Yeah.
Da killt Ariam Burnham.
Ach.
Und folgt ihr dann als Imperatorin.
Okay. Naja, Ariam wurde ja auch schon thematisiert in dieser Staffel.
Ja, aber die Frage ist, ob wir nochmal ins Mirror Universe gehen. Ich bin mir da weiterhin nicht so sicher.
Nee, ich auch nicht, wobei man uns das ja schon so ein bisschen aufgemacht hat in der letzten Folge. Ne? Also das Thema haben sie in den Raum gestellt. Also warum sollte man halt sonst hier so einen Mirror-Universe-Experten so lange da präsent hinsetzen und auch noch so auffällig besetzen?
Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ja, wir stochern ein bisschen im Dunkeln rum. Vielleicht ist es auch Giorgio selber, die irgendwie da etwas vorhersieht. Dass sie sich irgendwann töten muss oder sowas mit dem blutigen Dolch.
Aber in terranischer Montur?
Ja, und wahrscheinlich auch nicht mit Helm. Und wer könnte denn Sarah sein?
Ja, es ist wirklich deutlich mehr unklar als klar.
Naja, gut. Vielleicht wisst ihr auch schon mehr, weil ihr die Untertitel gesehen habt und habt gesehen, was sie denn da schreit. Vielleicht schreit sie gar nicht Sarah. Vielleicht schreit sie irgendwas anderes. Lassen wir sie erstmal quasi wieder zur Luft kommen und gehen wir weiter, würde ich sagen, oder?
Mhm. Sehr gern.
Wir kommen auf diesem Planeten an, diesem Nahau, und landen erstmal in einem Schiffsfriedhof.
Mhm.
Ne? Beziehungsweise der ist natürlich vor der Atmosphäre. Burnham berichtet, dass es solche Trümmerfelder seit dem Burn überall gibt.
Mhm.
Klingt auch plausibel. Wir haben ja gesehen, was der Burn da teilweise angerichtet hat, ne? In diesem Bild. Das wurde uns ja jetzt auch nochmal gezeigt.
Ja, einfach alles explodiert. Punkt, ja.
Genau. Dann werden sie gerufen und ein Orion meldet sich. Demgegenüber gibt Georgiou sich als Käuferin aus.
Mhm.
Als Käuferin von Schrott irgendwie, ne?
Ja.
Und spielt dann ihre ganze Emperor-Erfahrung aus, um den Orion dazu zu bringen, sie landen zu lassen. Das auch klappt auch hervorragend.
Ein sehr schöner Dialog, ja.
Ja. Da sieht man auch wirklich, dass sie es kann, ne?
Ja, sie hat es drauf. Eine Frage habe ich mir da ganz kurz gestellt, weil man ja wirklich sieht, dass die da gerade in so einem Trümmerfeld sind, wo wirklich sehr viele Trümmer sind. Also das sind schon ein paar Schiffe wahrscheinlich gewesen, die da explodiert sind. Ne?
Mhm.
Müsste denn das Lager nicht voll sein mit Blackboxes?
Ja, das wird nachher nochmal darauf Bezug genommen, dass Burnham George quasi sagt, ja, lass uns noch bitte weiterhin nach Blackboxes suchen, auch wenn vielleicht Book die eine gefunden hat, vielleicht liegen ja noch mehr.
Hm. Okay, das habe ich nicht mitbekommen.
Ganz schön ist übrigens der Cast von diesem Oriona, der ja Osiris Neffe ist, wie wir nachher erfahren.
Mhm.
Ich habe den Namen leider nicht verstanden, aber gespielt wird er von Noah Everback Katz.
Und der ist wer?
Der hat am 16. Februar letzten Jahres Mary Wiseman geheiratet.
Ach was. Das ist ja witzig. Okay.
Also auch Schauspieler, aber wie gesagt, jetzt auch der Mann von Mary Wiseman. Und da gibt es ein sehr, sehr schönes Hochzeitsfoto. Im Hintergrund dieses Hochzeitsfotos sieht man übrigens Shazad Latif, der offensichtlich auf der Hochzeit von Mary Wiseman war.
Ob der traurig war?
Weiß ich nicht. Ich glaube, der war mit seiner Frau da.
Okay.
Ja. Burnham rüstet sich dann im Schiff noch mit einem Reverse Catfinder aus. Also Book trägt offensichtlich immer einen Catfinder für Grudge bei sich, ne, falls die Katze mal verloren geht.
Mhm.
Und sie hat da jetzt irgendwie umgepolt und hat deswegen einen Reverse Catfinder, um Book zu finden.
Also der findet quasi den Catfinder von Book.
Genau, so ja. Ungefähr. Nee, genau so. The things we do for love.
Hm? Sagt Georgiou. Nein.
Genau.
Sagst du.
Ja, ich auch. Aber Georgiou auch.
Ja.
So, Grudge ist ein Thema. Wir gehen nämlich noch kurz in die Discovery. Da findet Tilly Grudge in Burnhams Quartier vor. Und findet dabei heraus, dass weder Burnham an Bord ist, noch das Schiff von Book in der Shuttle Bay.
Und dass Grudge extrem groß ist.
Riesig.
Alter.
Diese Szene hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Ja, fand ich auch gut, ja.
Dass Tilly Grudge hochhebt und in dem Moment, wo Burnham nicht an Bord ist, fragt, did you eat her?
Man kann auf die Idee kommen bei den Ausmaßen. Alter Schwede, ist das ein Tier?
Ja, ist halt, ist glaube ich, Maine Coon, ne?
What? Ist das eine Rasse? Sagt man Rassen ja. Bei Katzen?
Ja, Rasse sagt man allgemein nicht mehr so gerne, aber...
Bei Hunden schon, oder?
Bitte?
Bei Hunden schon, oder? Gibt es da ein Alternativwort?
Art.
Art?
Vielleicht.
Ist das das Gleiche?
Ja. Ich glaube schon.
Hundeart.
Ja, Maine Coon.
Mhm. Das sind die Riesenkatzen quasi.
Genau.
Ja. Ja, auf jeden Fall beeindruckend.
Ja, sehr, sehr groß. Ich hätte gern, ich möchte nicht so eine große Katze haben. Ich habe natürlich zwei Katzen, aber die sind kleiner.
Kompakt hat auch was, ja. Vor allen Dingen, ne, weil je größer das Tier, desto mehr kommt auch raus. Da muss man immer dran denken.
So.
Ja.
Wir gehen zurück auf den Planeten, auf den Burnham und Giorgio jetzt landen. Da wird gerade an Raumschiffen geschraubt. Das sieht man in der Atmosphäre und es wird später noch wichtig. Allgemein scheint es eine Art Schrottplatzplanet zu sein. Ne? Wahrscheinlich werden diese Raumschiffe auch nur auseinandergenommen, um dann die Einzelteile zu verkaufen.
Ja.
Und Burnham macht da an der Stelle, wie gesagt, nochmal klar, wir brauchen diese Blackboxes, wenn dir irgendwo eine begegnet, nimm sie mit.
Mhm. So, ne?
Dann werden sie von dem Orion herumgeführt und er sagt dann eben nochmal, ja, ich bin Osiris Neffe und deswegen habe ich auch den Job hier, denn das hier ist alles Osiris Gebiet.
Mhm.
Bin sehr, sehr gespannt, wie Osira nachher besetzt werden wird.
Mhm. Ja, er wird auf jeden Fall vorbereitet.
Ja, also wir werden die sehen, auf jeden Fall. Ne? Ja, Burnham lügt den Orion an, dass Giorgio nach Self-Sealing Stemballs aus dem späten 24. Jahrhundert sucht.
Ja, da habe ich mich auch kurz gefreut.
Also, schöner Verweis auf DS9 Progress, ne? Malevox Mond, ja. In der Jake und Nock die selbstdichtenden Schaftbolzen von Miles O'Brien zum Handeln bekommen. Hm.
Und sie kommen seitdem ja auch immer wieder vor, ne? Also sie sind, glaube ich, noch.
Ja, ich glaube in DS9 noch 2-3 Mal oder so.
Ja. Danach wahrscheinlich nie wieder, ich weiß es nicht. Aber es ist natürlich eine. Ich fand es tatsächlich so ein bisschen ungewöhnlich, weil es so eine Referenz ist, wie man sie vielleicht bei Lower Decks erwarten würde, ne? Und nicht bei Discovery, aber irgendwie fand ich es auch schön.
Ja. Es ist die zweite Referenz im Prinzip an Nork, an Aaron Eisenberg. Denn Aaron Eisenberg hat ja auch auf Cons unfassbar oft erzählt, wie schwer ihm dieses Wort gefallen ist.
Stimmt,
das war eine relativ frühe Folge. Er hatte noch sehr, sehr viel mit seiner Maske zu kämpfen und musste dann die ganze Zeit Self-Stealing Stemballs sagen.
Ist auch ein scheiß Wort, echt, ey.
Ja. Ja. Ich werde es auch niemals richtig aussprechen können.
Selbstdichtende Schaftbolzen. Ja, ich wollte es gerade auch sagen.
Ja, ja. Kurze Zeit später findet Burnham dann über ihren Reverse Catfinder ein Signal von Book in nächster Nähe.
Mhm. Gott sei Dank, muss man nicht weiterlaufen. Sehr praktisch.
Exakt. Wir sehen ihn dann auch, den Book. Erst beobachten wir aber einen weißhaarigen Andorianer, wie er einem Arbeiter ein Gerät in den Nacken setzt und dafür auch Ärger bekommt von diesem Arbeiter.
Ne? Ja.
Also wird nicht gerade geliebt, sagen wir so.
Offensichtlich, ja. Aber wir merken an der Stelle schon irgendwie, er ist bemüht, ne? Also er ist jetzt irgendwie, also er sagt sowas wie, ja, ich muss das jetzt hier machen und tut mir leid und bla, so. Also er bemüht sich um das Wohl desjenigen, dem er da dieses Ding einpflanzt, und das wirkt erstmal etwas unpassend, also irgendwie seltsam, ne?
Ja, genau, also weil das Ding, was die dem einpflanzen, das ist ja irgendwie so ein Folter. Instrument irgendwie. Ne?
Ja, und dann, also mindestens Folterinstrument oder mindestens Überwachungstool so, aber offensichtlich auch kann es auch mehr, ja.
Ja. Trotzdem, auch mir war dieser weißhaarige Andorianer von Anfang an so einigermaßen sympathisch, tatsächlich.
Ja.
Daneben ist Book, also ein paar Meter daneben, der schleppt gerade mit einem mächtigen, einem schmächtigen Bajoraner
namens Lai. Bajoraner, ja.
Rohre.
Mhm.
Oder Lay oder so. Ne? Und Lay ist tatsächlich völlig fertig. Ne?
Ja.
Deswegen geht er dann auch kurz weg und stiehlt eine Wasserration. Wird dabei aber leider erwischt.
Blöd.
So. Und Osiris Neffe macht einen kurzen Prozess. Der scheucht den armen Lay nämlich nach draußen, getrieben von Schüssen, direkt in das neu installierte Sicherheitsnetz, wo Lays Kopf explodiert.
Ja. Offensichtlich dank dieses eingepflanzten Dings.
Ja, genau. Also wenn man da durchläuft, scheint irgendwie dieser Sender dann irgendwie zu explodieren oder so.
Ziemlich
heftige Szene, oder?
Ja, fand ich auch. Also nicht so heftig wie Stardust City Wreck Picard Einstiegsszene mit You, aber ja, war so von der Druckkulisse, vom Druck her fand ich die auch echt beschissen, ja.
Ja, man muss ja sagen, Picard hatte allgemein ein paar mehr von diesen etwas gorigen Szenen, ne? Also auch wenn hier Elnor ab und zu mal ein bisschen rumschnetzelt oder sowas,
ja,
sowas passiert in Discovery nicht. Nee. Ne? Da sehen wir höchstens so eine Explosion irgendwie mal eben in einem Schnittbild oder so oder mal aus Entfernung oder so. Auch das ist grausam, aber halt nicht so, also da wird diese Grausamkeit nicht so in Szene gesetzt.
Ja, genau.
Finde ich.
Ja, und man muss ja auch sagen, dass man natürlich mittlerweile auch eine ganz andere Grenze hat, was das Zeigbare angeht. Und tatsächlich ist ein explodierender Kopf, der wahrscheinlich vor 30 Jahren noch so gar nicht gegangen wäre in so einer Serie, mittlerweile ja nichts Ungewöhnliches mehr. So,
ne? Aber wir haben vor 30 Jahren in TNG gesehen mit Conspiracy.
Du hast völlig recht, ja. Und das war auch eine der fiesesten Folgen und auch eine der fiesesten Szenen. Vielleicht auch die fieseste Szene in TNG.
Wir gehen nochmal auf die Discovery zurück. Adira sitzt da im Science Lab. Es hat mich ein bisschen erinnert an so eine frühe TNG-Folge. Da saß auch irgendwann mal der Chefingenieur von den frühen TNG-Folgen, das war ja damals noch nicht Geordi, der saß da im Science Lab rum in einer Folge, in der alle verrückt geworden sind, nee, beziehungsweise in der Wesley verrückt geworden ist.
Genau. Und das war dieser kleine dicke Mann,
die Discovery retten musste. Genau, das war Enterprise. Dieser kleine dicke Mann und der saß auf dem Boden.
Und hatte so ganz viele Chips in der Hand und hat damit Salat gespielt.
Ja, und so hat mich diese Szene so ein bisschen erinnert. Echt? Weil Adira da auch so auf dem Boden sitzt.
Ja. Das war auch das Einzige, was sie gemeinsam hat mit dieser, was war denn das noch? Ne? War das diese Sache mit dieser Brille, wo die dieses Spiel hatten, wo die diese Bälle in so einem 3D-Feld versenken mussten?
Nee, ich weiß das nicht. Weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass Wesley durchgedreht ist und irgendwie oder alle sind durchgedreht und Wesley hat dann aber die Kontrolle über das gesamte Schiff bekommen in seinem Durchdrehen.
Ja, so. Ich glaube, das war die Folge mit dieser VR-Brille, mit diesem Virtual Reality-Spiel, wo man so Kugeln in so einem 3D-Feld versenken musste und was irgendwelche Endorphine freigesetzt hat. Und alle haben das voll gesuchtet.
Das weiß ich nicht mehr. Naja, aber Adira will ja hier nicht irgendwas durcheinander bringen, sondern will, auch wenn Stamets das erstmal denkt, ne? sie will hier irgendwas reparieren, beziehungsweise aufwerten auch. Und Gray sitzt neben ihr, sie sieht ihn natürlich, und der hinterfragt so ein bisschen Adiras Arbeitsethos und sagt so, sollte man nicht mal aus dieser Sardinenbüchse hier raus, sollte man nicht irgendwann mal was erleben, ein paar Bälle schmeißen oder sowas?
Ne? Ich habe noch nichts gesehen hier, nichts gesehen außer deinem blöden Quartier und den doofen Maschinenraum.
Ja, bin auch gespannt, wie sich das entwickelt. Stamets kommt an und wundert sich dann sehr über den Zustand des Science Lab, aber Adira hat den Spornantrieb getuned. Wir haben jetzt Gelpads statt Zugangsstutzen.
Geil.
Das heißt, was wir in der ersten Staffel kennengelernt haben, den Spore Drive Jesus, den würde es jetzt nicht mehr geben.
Ja, und gar nicht mehr. Ne? Das kommt ja dann noch später. Ne? Also Jesus wird quasi befreit von seinen Makeln. Da gibt es ein anderes Wort für. Diese, wie heißen die Löcher?
Kann man mal Theologen fragen.
Ja, keine Ahnung, ich kenne keinen. Kennst du einen?
Nee.
Da gibt es ein Fachwort für, oder?
Ja, ich stehe gerade völlig am Schlauch.
Wie hieß
noch dieser Film da? Es gibt doch auch mal einen Film.
Die sieben Zeichen des Herrn. Ich muss jetzt an Märtyrer denken, aber ungefähr so heißt es.
Nein, ach Gott, ey.
Wie googelt man da danach? Löcher in Hand von Jesus?
Nee, ich google jetzt nach dem Film.
An dieser Stelle wird freundliche Pausenmusik eingespielt von ihrem DJ Sonntag. Ich habe leider nur keine Pausenmusik.
Na, 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 na.
Ich habe nur schlechte 90er Jahre Intros hier liegen. Warum eigentlich? Was ist in unserer Vergangenheit passiert, dass das ganze Pad hier voll ist mit 90er Jahre Intros?
Das ist immer aus unseren coolen Live-Shows. Stigmata heißen die Dinger.
Genau.
Jetzt habe ich es tatsächlich nicht gefunden, sondern es ist mir irgendwann eingefallen, als ich überlegt habe, wie google ich denn Stigmata.
Geil. Und der Film hieß Stigma, oder?
Ja, genau. Ich glaube, oder Stigmata sogar.
Moment. Das weiß ich nicht mehr.
Schön. Der war auf jeden Fall gar nicht so schlecht. Stigmata hieß er. Ja.
Stigmata, ich habe irgendwie eine grobe Idee von dem Cover, aber ich weiß überhaupt nicht mehr, worum es geht. Wer hat denn da nochmal mitgespielt?
Patricia Arquette hat die Hauptrolle gespielt und Gabriel Byrne war dabei. Und Jonathan Pryce hat natürlich auch da wieder einen Kardinal gespielt.
Jonathan Pryce, geil.
Ja, Jonathan Pryce war wirklich, ich habe diesen Päpste-Film auf Netflix gesehen letztens.
Ja.
Die zwei Päpste.
Ja.
Und Jonathan Pryce ist so, so gut als Papst.
Mhm. Also ich finde, es ist auch eigentlich überhaupt gar nicht mein Thema, aber ich fand diesen Film auch wahnsinnig gut. Auch hier Anthony Hopkins.
Als Benedikt?
Als Benedikt. Mhm. Fand ich echt großartig. Ne? Also so einen verschrobenen Typen zu spielen, ja, keine Ahnung, ich hab das sehr gekauft. Also ich fand die schauspielerische Leistung in diesem Film, fand ich richtig, richtig geil.
Also ich glaube, dass man das schon kritisieren kann, diesen Film. Also ich fand ihn auch richtig gut. Ne? Ich glaube, man kann das schon kritisieren, weil das Bild, was da vermittelt wird von Kirche, dann doch vielleicht ein bisschen zu gut ist. Hm? Bei aller Kritik, die da zugelassen wird. Auf der anderen Seite findet die katholische Kirche, glaube ich, den Film gar nicht mehr so gut.
Nee, ich wollte gerade sagen, ich glaube, der katholischen Kirche ist es alles viel zu offen und viel zu destruktiv. So.
Aber du hast schon recht, die Oscar-Nominierung für den besten Hauptdarsteller hat Jonathan Pryce definitiv verdient.
Mm, absolut.
Auch wenn er nicht bekommen hat.
Ja, aber Nominierung ist ja auch nicht schlecht. Genau. Dabei sein ist alles.
Joaquin Phoenix hat ihn bekommen, ne?
Ist auch krass. Für was noch gleich?
Für den Joker.
Echt? Das war im gleichen Jahr?
Ja, das war dieses Jahr, ne?
Oh Gott, war das echt dieses Jahr? Das fühlt sich an, als wäre es vor 4 Jahren.
Das Jahr 2020 fühlt sich halt an wie 5 Jahre so ungefähr. Ah, aber das war alles dieses Jahr.
Das
war
im Januar. Recht. Natürlich, das war dieses Jahr. Krass. Alter, ey.
Ja.
Ja, gut. Nächstes Thema. Worüber reden wir eigentlich?
Wie sind wir da hingekommen? Vom Sportdrive Jesus.
Achso, ja, Stigma, genau. Stigmata. Ja. Also die wird es dann jetzt später los, aber dazu später mehr. Genau. Auf jeden Fall gibt es jetzt coole Gel-Pads, die auch keine Spuren auf der Hand hinterlassen.
Genau. Weißt du, woher Adira diese Technologie hat?
Ich muss ganz kurz drüber nachdenken. Es gibt verschiedenste Referenzen dafür. Ich musste wieder kurz an Existenz denken, aber das ist ein bisschen anders bei Existenz. Aber es gibt eine Folge von zum Beispiel, es gibt noch, glaube ich, mehrere andere Sachen, sehen wir das nicht auch in PK. Es gibt eine Folge von Enterprise, die in der Trip schwanger wird und da ist das...
Du kriegst immer wieder diese Folge.
Ist das Sexspielchen auch in mit so einer Glibberflüssigkeit, in die beide die Hände eintauchen.
Ich wollte jetzt gar nicht so eine tiefe Referenz aufzeigen. Ich wollte eigentlich mehr einen Witz machen und ich wollte aus den Höhlen von Makalla, wo man über diese Pads ja quasi das Licht angemacht hat, über diese Weihwasserbecken.
Stimmt. Oder aus der Palmolive-Werbung.
Was?
Sie baden gerade ihre Hände drin. Das verstehen ja Leute, die sehr alt sind.
Ja, deswegen verstehe ich die Referenz auch nicht. So, Burnham findet ein paar Badges auf dem Schrottplaneten. Und das ist ganz schön. Sie findet nicht nur Starfleet-Badges, sie findet auch Klingonen-Badges.
Mhm.
Ne? Das war zum ersten Mal, dass die Klingonen tatsächlich auch in dieser Zukunft vorkommen, wenn auch nur als Referenz. Bin gespannt, ob es überhaupt noch Klingonen gibt. Weil wir haben noch keinen einzigen Klingonen gesehen. Das ist schon spannend.
Das stimmt. Und die letzten Staffeln waren voll mit Klingonen. Überall Klingonen. Ja.
Ich finde es schon wirklich sehr interessant, dass hier immer dieselben Spezies vorkommen, aber Klingonen halt noch überhaupt nicht. Vulkanier auch ehrlich gesagt noch überhaupt nicht, wenn ich das richtig erinnere.
Nee, das stimmt. Und die haben ja durchaus auch eigentlich bei Star Trek immer eine Rolle gespielt. Also die waren immer irgendwie mit dabei, ne?
Ja. Romulaner wissen wir auch nichts von. Also es wird schon, ist schon noch spannend, mal zu erleben, was denn mit unseren Haupt-Aliens quasi
los ist.
Phase ist.
So.
Während Burnham da in diesen Badges kramt, tut Georgiou so, als würde sie die Technologie für das Sicherheitsnetz kaufen wollen und findet dabei raus, dass Osiris Neffe die Fernbedienung dafür in seiner Tasche trägt.
Mhm.
Auch diese Information wird noch wichtig werden.
Mhm.
Unter einem Vorwand bringt Georgiou Michael dann zu Book und sich selbst mit den Wachen weg. Michael und Book gehen in eine Ecke und umarmen sich erstmal.
Viel zu lang, Freunde. Mann, es ist doch Stress.
Exakt so stehen hier. Viel zu lang. Ich bin wahnsinnig geworden.
Ich meine, ich verstehe ja eure Wiedersehensfreude, aber es ist alles hier wirklich spitz auf Knopf, Freunde. Und dann steht ihr da und umarmt euch 10 Minuten.
Also es waren vielleicht 10 Sekunden, aber auch diese kamen uns schon sehr, 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 sehr lang vor.
Bei aller Liebe für Liebe, aber man muss da mal Prioritäten setzen.
Ja, also gut, da sind wir an derselben Stelle fast wahnsinnig geworden, das ist schön. Book hat die Blackbox tatsächlich gefunden, sie ist nicht in seinem Quartier und er will jetzt, dass Burnham das Ding nimmt und verschwindet, aber natürlich will sie nicht ohne ihn gehen.
Ja gut, aber fair enough.
Ist schon verständlich. Ja. Ne? Also braucht man einen Plan. Ne? Und Georgiou verschafft ihnen Zeit, aber leider auch eine Drohne, die sie kontrollieren soll.
Mhm. Aber auch die ist ja nicht so das Problem.
Ja, aber so halb.
Ne? Ja, so halb. Sie wird schon zum Problem.
Nochmal kurz auf die Discovery. Tilly führt da gerade andere Crewmember in die Kontrolle des Sporenantriebs ein, als Saru sie im Science Lab aufsucht. Und Saru drückt seine große Enttäuschung über Burnham aus.
Hm. Ne?
Er sagt sogar, ihre Unzuverlässigkeit erinnert ihn an die Zeit auf der Shenzhou.
Ich finde es irgendwie ein ganz spannendes Gespräch, was die beiden da miteinander haben. Und ich finde es auch irgendwie ganz spannend, dass Saru erstmal zu Tilly geht, ne? Und quasi mit ihr so unter 4 Augen bespricht, was denn da los sein könnte. Ne? Und irgendwie... Ja, ich meine, gut, er hat auch jetzt auch nicht so viele Optionen, ne? Er wird irgendwie mitbekommen haben, dass sie nicht da ist, dann wird er geguckt haben, ist sie denn auf dem Schiff? Nee, ist sie nicht. Okay, ist das Schiff denn noch da von Book? Ach nee, ist auch nicht. Und dann wird er schon irgendwie 1 und 1 zusammengezählt haben können, ne? Also, aber ich finde es irgendwie ganz cool, dass er sich erstmal versucht, Informationen zu holen, bevor er was auch immer tut.
Ja, und dieses was auch immer, dafür gibt Tilly ihm ja eine Empfehlung, ne? Und das war auch relativ überraschend, oder?
Ja, das sieht ja auch aus Saru so.
Genau, sie empfiehlt ihm, Michael beim Admiral zu melden.
Ja.
Denn sie sagt, auch wenn sie vielleicht dasselbe gemacht hätte, wenn sie in Michaels Rolle gewesen wäre, ihre direkte Befehlsverweigerung würde sonst auf die ganze Crew zurückfallen.
Und damit hat sie natürlich einen Punkt und vor allen Dingen auch auf ihn, ne? Also sie sagt ja dann nochmal, dass der Admiral diese Nachricht von Saru hören sollte und nicht von irgendwem anders. Und damit hat sie, finde ich, schon echt einen wichtigen Punkt. Und ja, es ist der einzig richtige Weg. Und ich finde es auch wieder irgendwie eine starke Lösung, dieses Gespräch für diesen Konflikt. Und dabei sind wir ja schon bei dem Punkt, den du eben angesprochen hast. Wir halten im Auge, was die Sanktionierung von Burnham angeht. Aber da, finde ich, ist erstmal der richtige Umgang mit dem Problem Burnham.
Ja, und ich habe aber auch hier schon gedacht, okay, jetzt bereiten wir aber wirklich Konsequenzen vor. Und das hat mich an dieser Stelle schon gefreut, weil ich am Anfang der Folge, als ich die gesehen hatte, noch gedacht habe, oh, das darf sie sich aber jetzt nicht leisten.
Ja, vor allen Dingen.
Und dann habe ich die Szene hier gesehen und habe gedacht, okay, gut, sie bereiten Konsequenzen vor, denn das muss jetzt Konsequenzen geben.
Ja, ich hab da noch kurz überlegt, ob er es dann wirklich tut, ne? Also ob er es wirklich macht oder ob er sie deckt. Das könnte ja auch eine Methode sein. Aber habe mich dann schon auch irgendwie, auch wenn das natürlich eine beschissener Moment für Saru ist, aber habe mich dann schon auch irgendwie gefreut, dass sie es so gelöst haben, weil ja, eigentlich ist es die einzig richtige Lösung.
Ja.
Aber ich glaube auch am Ende auch Plan eines großen Plots, der schon länger vorbereitet wird.
Mhm. Ich bin gespannt. Wir gehen auf dem Planeten wieder.
Mhm.
In einer dunklen Ecke zerstört Michael die Drohne. ein gezielter Schlag, weg.
Ja.
Problem ist, es gibt sofort Alarm. Book und der weißhaarige Andorianer, der übrigens Wen offensichtlich heißt, ne, bereiten einen Aufstand vor. Und Giorgio wiederum baut aus den Drohnentrümmern eine Waffe. Dann werden die beiden, also Giorgio und Burnham, umringt. Währenddessen gibt Wen Book die Blackbox, die hat er nämlich aus seinem Quartier geholt. Wen ist sich aber nicht so sicher, ob er das mit dem Aufstand durchziehen kann, denn offensichtlich ist der feige, ne? Kann man schon so sagen.
Ja, ja, feige ist so ein wertendes Wort irgendwie, aber... Ne?
Also der kollaboriert mit dem Feind, obwohl er es eigentlich nicht will, obwohl er eigentlich ein gutes Herz hat. Das heißt, der eigentlich einzige Grund, warum er das tun sollte, ist tatsächlich... ja gut, es kann auch noch sein, dass er einfach versuchen will, in seiner Rolle dann irgendwie Gutes für die Leute zu tun.
Ja, oder er wird gezwungen, das war, finde ich, war auch nicht so ganz klar. Und es könnte ja auch sein, dass er quasi als besonders guter Häftling oder besonders guter Zwangsarbeiter befördert wurde zum Hilfs-Sheriff so.
Ja, aber dann kannst du dich immer noch weigern und dann fällt es wieder auf den Mut zurück, den er vielleicht nicht hat.
Ja, vielleicht.
Book ermutigt ihn hier auf jeden Fall und zeigt ihm seine Narben der Vergangenheit auf und sein Schiff als Ziel. Ne? Also offensichtlich haben die ihm ja diese kleinen Fühlerchen da oben abgeschnitten.
Ja, ja.
Ja, und Book sagt dann halt, okay, aber da hinten wartet ein Transworm-Schiff. Ne?
Transworm?
Ja, wie auch immer. Ja. Ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat. Vielleicht hat er auch Transwarp gesagt, aber das macht irgendwie keinen Sinn. Ja, und dann sehen wir tatsächlich, dass Saru es durchzieht. Ne? Der geht beichten zu Vance. Mhm. Ne? Und Vance befiehlt ihm, einen Sprung vorzubereiten.
Ja. Ja, er ist not amused, aber er sagt auch, also er lässt auch so ein bisschen durchblicken, das ist jetzt erstmal dein Problem und ich verlange von dir oder erwarte von dir, dass du auch ohne deine Number One einsatzfähig bist. So, ne?
Ich habe übrigens mal den Namen Charles Vance irgendwann eingegeben.
Ja.
Und ich glaube, den haben die nicht zufällig gewählt. Das ist nämlich ein ganz spannender Charakter aus der Geschichte. Charles Vance Miller.
Mhm.
Das ist ein kanadischer Anwalt, ne? Der in Toronto verstorben ist, in Toronto gelebt hat, auch größtenteils. Ne? Und der hat in Toronto irgendwann mal das wäre auch ein Mysterium irgendwie, was ich dir geben könnte, aber eigentlich hat es nicht mit Star Trek zu tun, außer diesem Namen.
Mhm.
Der hat in Toronto einen Geburts Hype ausgelöst.
Hä? Wie macht man das?
Der war sehr, sehr reich.
Aha.
Und der hat irgendwie, also kurz vor seinem Tod, auf jeden Fall hat er irgendwann gesagt, den Großteil meines Vermögens vermache ich der Frau aus Toronto, die innerhalb von 10 Jahren die meisten Kinder zur Welt bringt.
Oh Gott, ja.
Ja, dann hat er einen Babyboom ausgelöst quasi.
Das ist ja witzig.
Das nennt man auch das Grand Stork Derby, das große Storchen-Derby.
Oh Gott. Und wer hat gewonnen? Ja.
Moment.
Also mich würde primär die Kinderanzahl interessieren.
Ja, wie viel kann das sein?
Also es gibt ja durchaus Menschen, die auch ohne... also diesen Ansporn 6, 7, 8, 9 Kinder auf die Welt gebracht haben, gerade zu früheren Zeiten.
Am Ende gewannen 4 Frauen, Isabel McLean, Kathleen Nagel, Annie Smith und Lucy Timlek. Sie hatten jeweils 9 legitime Kinder im fraglichen Zeitraum zur Welt gebracht und erhielten damit jeweils 125.000 kanadische Dollar.
Crazy
shit. Das entsprach also in 2017 wären das ungefähr 1,5 Millionen gewesen.
Musst du halt nur mit diesen 1,5 Millionen 9 Leute Sack kriegen, ne?
2 weitere Frauen erhielten jeweils 12.500 Dollar unter der Bedingung, nicht gerichtlich gegen die Entscheidung vorzugehen. Die beiden hatten nämlich 14 bzw. 10 Kinder zur Welt gebracht, von denen jedoch einige aus verschiedenen Gründen nicht anerkannt wurden.
Okay.
Und das ist offensichtlich damals als Rezeption immer wieder vorgeschlagen worden, dass man sowas nochmal macht, um fallende Geburtenraten zu verbessern.
geil. Vermutlich nicht von der chinesischen Zentralregierung.
Nee, aber in Kanada nochmal. Nee, in Australien hier. New South Wales wurde das schon mal gemacht.
Witzig.
Ja.
Aber was könnte diese Geschichte mit unserem Vans zu tun haben?
Ich weiß es nicht. Das ist mir nur aufgefallen, aber es ist wahrscheinlich trotzdem nicht, also die Serie wird in Toronto gedreht und das Ganze ist in Toronto passiert. Also die werden nicht umsonst den Typen Charles Vance genannt haben.
Ja,
vielleicht einfach nur, um Toronto irgendwie einen Gefallen zu tun, weil der wahrscheinlich irgendwie eine Legende in Toronto ist.
Ja, ja, oder vielleicht, weil es witzig ist, wenn man Torontianer ist.
So, wir gehen aber weg von Charles Vance. Ne? Sondern gehen wieder auf den Planeten. Georgiou protestiert jetzt gegen die Gefangennahme und wird deswegen von Osiris Neffen niedergeschlagen. Der bringt sie nämlich gerade auf Books Schiff und findet, zumindest für diese Zeit, ziemlich viel Dilithium da.
So ein Kistchen voll.
Genau. Burnham versucht dann noch irgendwie ihren Wert zu erhöhen, ne, und betont, ja, wir wissen natürlich, wo noch viel mehr gelagert ist. Also bring uns mal besser nicht um, ne? Sonst kriegst du Ärger mit deiner Tante hier, ne? Ja. Das ist natürlich ein guter Move und es funktioniert auch.
Ja. Er ist natürlich auch so ein bisschen ein berechenbarer Move und ich weiß nicht, ob ich an deren Stelle das geschluckt hätte, aber naja, gut, vielleicht ist auch die Aussicht auf mehr Dilithium schon einfach ja, Aussage genug, um Risiken einzugehen.
Also ich kann mir schon vorstellen, dass so eine Kiste voll Dilithium, die die da finden, dass das schon ein unfassbarer Schatz für diese Zeit ist.
Ja.
Und dementsprechend dass ein zu hohes Risiko wäre, wenn Burnham recht hat, dann darf man sie nicht umbringen.
Ja,
ne?
Wahrscheinlich.
Und deswegen war das, glaube ich, einfach ein guter Move.
Ja.
Klassischer Move, aber an dieser Stelle auch sinnvoll. Währenddessen zetteln Book und Wren jetzt einen Gefangenenaufstand an. Book jagt dabei das halbe Schrottlager in die Luft. und damit erregen sie natürlich die Aufmerksamkeit auf dem Schiff. Ne? Osiris Neffe schickt seine Wachen raus, um das zu klären.
Sehr praktisch.
Ja. Und den Moment nutzen Burnham und Georgiou dann, um ihn und seine verbliebene Wache zu überwältigen.
Mhm.
Wir gucken nochmal kurz zurück. Die Gefangenen sind außerhalb des Gebäudes und bringen sich jetzt in Stellung für den Fall, dass der Kraftfeldzaun ausgeht.
Mhm.
Und wieder auf das Schiff. Burnham wird von Osiris Neffen fast überwältigt. Und Georgiou hat dann eine Situation, in der sie auf ihn schießen könnte. Aber das ist die Situation, in der sie wieder zusammenbricht.
Ups.
Schnitt. Bild-für-Bild-Analyse. Blutige Hand, einmal mehr.
Mhm.
Dann sehen wir Lorca, der in den Antrieb fällt.
Ja.
Wir sehen Burnham, die auf der Charon in den Thronsaal kommt. Ne?
Mhm.
Von hinten.
Ja.
Wir sehen die blutige Hand. Wir sehen Imperatorin Georgiou selbst auf dem Screen der Discovery, als sie sich zum ersten Mal vorstellt.
Mhm.
Ich fand das, er hat mich daran erinnert, dass wir damals die ganze Zeit gerätselt haben, wer ist das wohl? Ne? Wer ist wohl die Imperatorin?
Ne? Stimmt, genau. Da hat man ja auch die coolsten Theorien.
Ja, genau. Aber haben uns, glaube ich, Georgiou war auch immer eine große Theorie, glaube ich.
Ja, aber ich glaube, wir waren relativ, wir hatten irgendwie das Gefühl, dass es die Admiral Dingsbums ist. Admiral, ich gebe...
Cornwall.
Cornwall, genau. Ich gebe mich selber auf.
Ja, ja, ja. Ja, aber spannend auf jeden Fall, dass Georgiou Flashbacks auf ein Bild von sich selbst hat.
Was ja eigentlich gar nicht gehen kann, ne? Irgendwie. Also, genau. Ja.
Ja, aber das ist ja vielleicht ein Hinweis.
Oder es ist blöd geschnitten.
Ah, weiß ich nicht.
Hm.
Wir sehen noch ein Bild von einer Person mit Helm wieder, blutend zusammenbrechen und wieder das blutige Messer. Also es geht um irgendeinen Tod.
Ja, würde ich auch vermuten, der irgendwie traumatisch für sie gewesen ist.
Vielleicht, okay, ja, gerade eine ganz krude Theorie. Vielleicht ist auch ein Experiment von Kovic, die Mirror Georgiou wieder umzuformen in die normale Georgiou. Und die normale Georgiou träumt jetzt von ihrem eigenen Tod, aber der war nicht mit dem Messer, ne?
Ich habe tatsächlich da auch drüber nachgedacht, ob das was mit dem Tod von Georgiou, also echter Georgiou oder Standard Universe Georgiou zu tun haben könnte, weil ich auch, also ein Messer hatte, spielte schon eine Rolle, aber Takufman wurde mit dem Messer umgebracht, ne? War das so? Und Georgiou? Oder hatten beide ein Messer in der Hand und haben sich gegenseitig?
Nee, ich glaube, Vok hat, also Tyler hat Georgiou erschossen. Meine ich, oder?
Oh, ich habe das vor gar nicht allzu langer Zeit nochmal geguckt. Ich weiß es nicht mehr. Scheiße. Aber Messer spielte auf jeden Fall irgendwie eine Rolle.
Also. Sie wird von Tecufma getötet mit einem Messer.
Ich meinte mich nämlich auch erinnern zu können, dass die irgendwie beide Messer in der Hand hatten und ich glaube, sich auch beide zeitgleich umgebracht haben, oder? Also quasi so gegenseitig.
Nein. Burnham hat Tecufma erschossen.
Ach ja, richtig.
Stimmt, und Vok ist eigentlich völlig unschuldig an der Stelle.
Ja, Vok war ja auch eine ziemliche Nulpe zu der Zeit.
Och, weiß ich nicht.
Ziemlicher Opportunist.
Es war aber ein Schwert.
Also nicht so ein, es war ja eher so ein kleineres, zackiges Messer, was man da sieht, ne?
Oh, ich habe hier gerade ein Bild gefunden.
Ja.
Das sieht schon ungefähr so aus wie dieses Messer, was man da sieht.
Schick mal.
Soll ich es einfach mal auf Twitter stellen? Nee, es ist jetzt doof, ne? Jetzt nicht.
Es ist ein bisschen früh, nicht, ne?
Ist ein bisschen früh.
Ja.
Leute, nehmt mal Zug, ich poste es euch gerne noch. Hast gesehen?
Warte, kommt gerade. Was hat, achso, was er in der Hand hat, was hat er denn
in der Hand? Was er da rechts in der Hand hat.
Ja, es ist sehr schön zu sehen, ne? Aber es ist, kommt von der Größe her, könnte es hinkommen, ne?
Das kommt sehr, sehr gut hin. Oh Leute, wir haben eine neue Theorie. Georgiou hat ihren eigenen Tod im Prime Universe gesehen. Denn Kovic versucht, die Universen wieder übereinander zu legen.
Aber wie macht er das denn?
Ja, das weiß ich doch nicht. Und Moment mal, vielleicht diese Uniform, die wir gesehen haben. Das könnte gar... Vielleicht war das... Oh. Moment mal, ich gucke gerade Tecufma an und denke, vielleicht ist das gar keine terranische Uniform. Vielleicht ist das Tecufma.
Krass.
Weil die sieht genauso aus.
Und ganz ehrlich... Das würde ja auch dazu passen zu dem Rest, weil alles andere, was wir da sehen, sind ja Szenen, die recycelt worden sind und keine neu gedrehten Szenen. Das wäre ja das Einzige, was sie hätten drehen müssen quasi.
Krass. Vielleicht sehen wir wirklich Tecufma hier. Boah, Gänsehaut.
Hä, aber was passiert denn da bitte?
Leute, guckt euch die einzelnen Szenen nochmal an. Das könnte Tecufma sein. Das könnte Tecufmas Uniform aus Battle at the Binary Stars sein. Und es könnte sein verdammtes Messer sein.
Ich hab kurz drüber nachgedacht, als ich das gesehen habe, aber habe es sofort wieder verworfen, weil es überhaupt keinen Sinn macht. Aber vielleicht macht es ja doch Sinn.
Und dann... Haben sie den Helm genommen, damit wir nicht sofort an Tecufma denken? Krass. Das ist echt möglich. Leute, es ist echt möglich, dass die Bezugnahme hier Battle at the Binary Stars ist. Neben den ganzen Szenen, die wir aus Vaulting Ambition, glaube ich, heißt die Folge, sehen.
Ja.
Die auf der Sharonda spielt. Aber dann könnte Kovic echt versuchen, hier die Identität von Mirror Giorgio und Normal Giorgio wieder zusammenzubringen. Und das ist, und dann hat Giorgio einfach Bilder von sich, von ihrem eigenen Tod im Kopf. Und das wäre möglich.
Aber warum sollte er das tun? Also, wie gesagt, es macht schon Sinn, dass der irgendeine größere Rolle hat, dass das irgendwas, ne, dass das irgendwie, also dass da einfach mehr mit passiert, sonst hätten sie dieses Thema nicht so präsent aufgemacht. Aber warum, was sollte denn sein Beweggrund sein? Was hat er denn erzählt? Der hat irgendwas erzählt von, es gibt keine Begegnungen mehr, keine Kontakte mehr seit, 600 Jahren oder sowas zwischen den beiden Universen. Ja.
500,
okay, aber was könnte er denn für einen Grund haben? Und das tyrannische Imperium ist niedergegangen. Ist er der reinkarnierte Lorca?
Nein, aber das werden wir jetzt nicht rausfinden, was er für einen Grund hat. Aber es könnte auf jeden Fall doch Gründe geben, warum man das wieder zurückholen soll. Indem man vielleicht versucht man damit ja auch eine Reinkarnation grundsätzlich hinzubekommen. Ne? Vielleicht versucht Vance hier Experimente zu machen, um grundsätzlich es zu schaffen, Leute, die verstorben sind, wiederzuholen, weil sie ja im Mirror Universe noch existieren müssten.
Uah, das ist ja spooky. Stell dir das mal vor, das macht ja ethisch Fässer auf, die ich gar nicht angucken will. Stell dir das mal vor, das ist der Forsch quasi daran, dass nachdem so viele Millionen von Menschen im Realuniversum gestorben sind, der Forsch daran, aus den Mirror Universe Leuten quasi die Leute zu machen, die alle gestorben sind, die wieder umzuformen, damit die alle wieder da sind, geht ethisch nicht so richtig klar.
Geht, nein, natürlich nicht. Und es nimmt den Tod seinen eisigen Stachel, aber es ist...
Verteilt ihn nur weiter quasi. Verteilt ihn nur weiter an das nächste Universum.
Aber es ist möglich. Vielleicht hat er jemanden verloren, den er zurückholen will, und das ist seine Motivation.
Aber wie passt er in die Föderation? Was macht er denn da in dieser Föderation? Welche Rolle spielt er denn da?
Naja, die Föderation ist immer schon shady. Also vielleicht ist der auch Sektion 31 oder so.
Oder ich bin ja immer noch nicht so ganz, jetzt sind wir hier schon in dieser lustigen Interpretationsblase, ich bin ja immer noch nicht so ganz davon überzeugt, dass die Föderation in dieser Welt die Good Guys sind. Ich bin immer noch nicht hundertprozentig davon überzeugt. Ich habe irgendwie das Es wäre einfach so ein geiler Plot-Twist, weißt du? Deswegen denke ich das die ganze Zeit. Es wäre so ein geiler Plot-Twist, den man eigentlich mitnehmen könnte, dass nachdem die das auch so angelegt haben, ne? Das ist alles so schön und crazy und boah, wir sind jetzt wieder Mitglied der Föderation und nachdem wir jetzt gezeigt haben, dass wir worthy sind und so, jetzt kriegen wir den ganzen geilen Technik-Shit und dann macht es irgendwann Puff und die sehen irgendwie... Die Föderation ist gar nicht mehr die Föderation. Die macht gar keine geilen Sachen mehr. Die hat ihre Werte verloren. Und
also es spricht einiges für deine These, ne? Weil Vedrage ist halt ein Schimpfwort, ne?
Ja.
Von Leuten, die Föderation nicht mögen. So. Und wir haben in Calypso Craft schätzen gelernt. Und der ist Gegner der Föderation. Das spricht auf jeden Fall für deine These. Gegen deine These spricht, dass die Feinde der Föderation ganz klar noch unmoralischer sind als die Föderation. Und das wurde uns gezeigt. Das wurde uns spätestens in der Szene gezeigt, wo Osiris Neffe hier den armen kleinen Bajoraner da hat abmetzeln lassen.
Mhm.
So. Das sind die Gegner der Föderation. Und dementsprechend sind die auf jeden Fall noch böser. So, zumindest wenn wir unsere Moralprinzipien anlegen.
Aber du darfst auch nicht vergessen, dass sich die Erde aus irgendwelchen Gründen isoliert hat von all dem Bums. Das kann ja auch...
Naja gut, weil die Erde funktioniert. Aber das war ja mehr so ein Ding wie, das funktioniert. Und bevor wir jetzt hier eine weitere Angriffsfläche bieten, sagen wir lieber, komm, Föderation, geht mal woanders hin. Wir funktionieren auch ohne euch.
Ja, aber so sind die Menschen noch nicht. Also so sind doch zumindest nicht die Menschen, die uns gezeigt wurden im 23., 24. Jahrhundert. Und wenn sich die Menschen weiterentwickeln, also selbst wenn es den Burn gegeben hat, aber eigentlich sind die Menschen doch gar nicht so. Das sind Terraner eigentlich eher.
Da bin ich mir echt nicht so sicher. Also das kann man, finde ich, kann man schon ganz gut erklären. Das soll uns aber nicht ablenken von dieser wunderbaren Theorie mit Tecuvma jetzt.
Ja, ich versuche nur das Große und Ganze schon mal so ein bisschen zu verstehen. Ne? Also ich finde die Theorie großartig, aber ich will ja jetzt auch verstehen, welche Beweggründe dahinter stecken. Aber das werden wir wahrscheinlich, was heißt wahrscheinlich, wir werden es jetzt nicht verstehen, Punkt.
Leute, nehmt mal Bezug. Ihr habt jetzt die Folge schon in allen Facetten gesehen. Ihr konntet sie auch nochmal anhalten. Ihr konntet sie auf allen möglichen Sprachen sehen. Könnte hier vielleicht was dran sein an dieser gesamten Theorie, dass Georgiou hier den Tod von Prime Georgiou gesehen hat, dass Kovic eventuell die Prime-Charaktere mit den Mirror-Charakteren zusammenbringen möchte, um Leute wieder hervorzuheben? Holen,
ja. Also er wird irgendeine Rolle spielen und es wird irgendeine Rolle sein, warum wir einen Mirror-Experten hier vorgesetzt bekommen. Und es wird garantiert auch irgendeine shady Geschichte sein. Und ich finde die Idee mit, er hat jemanden verloren, gar nicht so doof. Und dann ist die Föderation irgendwie damit eingestiegen und sagt ja, okay, es ist shady, aber wenn wir damit halt unsere wichtigen Befehlsträger und Ausführenden, also unsere Erfahrung, die erfahrensten Leute wieder mitbekommen, so mit denen wir das Ding hier vielleicht umdrehen können, dann ist es uns das wert. The price you pay. Und dann...
Ich habe Lust, die Folge nochmal zu sehen.
Und dann macht das ganze große Ganze nämlich auch einen Sinn. Es tut mir leid, da müssen wir jetzt über das Ende sprechen. Weil dann ich glaube nämlich, dass Michael die Discovery verlassen wird. Und die Discovery wird jetzt mit der Föderation noch so ein bisschen gemeinsame Sachen machen, bis sie dann merken, die Föderation ist gar nicht das, was sie vorgibt zu sein. Und Michael wird dann irgendwann die Discovery aus dieser Situation herausretten und quasi wieder zusammen mit denen versuchen dann, die Föderation gerade zu biegen, weil sie herausfinden werden, dass die Föderation hinter The Burn steckt. Was weiß ich. Nein, aber Michael wird versuchen, die Ursache von The Burn zu finden und die Föderation wird sich als was Negatives entpuppen und Saru steckt dann aber schon mit seiner Crew knochentief drin und dann treffen sich irgendwann die Wege wieder von Michael und der Crew.
Das ist eine durchaus schöne Möglichkeit. Also auch, dass die Föderation an The Burn schuld ist, finde ich überhaupt nicht unwahrscheinlich.
Und vielleicht wissen die das sogar und deswegen wollen die nicht, dass daran rumgeforscht wird. Und Vance sagt ja, wir haben keine Zeit für sowas, so bla 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 bla. Und wir haben 650 verschiedene Theorien. Vielleicht wissen die das und wollen einfach nur nicht, dass das rauskommt, weil sie wissen, und dass sie selber waren. Tilly und Stamets finden es raus. Und dann sitzen sie da, mitten in der Föderation und wissen nicht, was sie mit der Information machen. Und Michael findet es auch raus. Ist aber mit Book unterwegs, ganz woanders. Und deswegen zieht sie nämlich hinterher den Badge ab in der letzten Szene. Die wird kein Science-Offizier auf der Discovery, die ist raus. Und deswegen hat die auch noch in keiner Szene wirklich so richtig Empathie gezeigt, oder Empathie ist das falsche Wort, so richtig Motivation gezeigt, eigentlich mit dabei zu sein in diesem ganzen Bums. Ich habe ja das von Anfang an nicht so richtig abgekauft, dass sie jetzt hier Number One ist mit vollem Herzblut. Sie ist, finde ich, seitdem sie das Jahr mit Book verbracht hat, ist sie nie wieder so wirklich auf der Discovery angekommen. Und ich finde, das fühlt man und das soll man fühlen.
Und Georgiou? Lass uns mal gerade die Folge zu Ende. Wir nehmen das nochmal ein paar Mal auf. Ich, mal kurz, ne? Also, wir haben jetzt gerade, ne? Also, wir haben eine verzwickte Lage, ne? Georgiou ist bewusstlos, die Gefangene sind in der Falle. Osiris Neffer hat die Oberhand über Burnham gewonnen. Aber Georgiou wird schnell genug wieder wach, überwältigt den Typen und schaltet den Zaun aus. Und Osiris Neffer beamt sich aber noch weg. Ne? Yes. Aber wichtige Informationen können wir nochmal wiedersehen.
Ja.
Die Gefangenen fliehen und Wen rettet Books Leben, indem er sich in einen Schuss wirft.
Dann hat er endlich den Mut gefunden, den er bis dahin gesucht hat.
Er hat sich für die anderen jetzt aufgeopfert.
Ja.
Aber ja nicht ganz, wie wir nachher sehen. Die Wachen eröffnen das Feuer auf die Gefangenen. Noch dann kommt Books Schiff durch das Kraftwerk geflogen, durch so einen Spalt und feuert zurück. Und dann macht das Schiff diesen Transformers-Move, den ich am Anfang erklärt hatte. Mhm. Ne? Setzt sich mal komplett auseinander und setzt sich komplett wieder zusammen.
Zum Millennium Falcon.
Das war jetzt sehr konstruiert.
Ja, es ist alles, wir verlassen diesen Pfad. Er ist viel langweiliger als alles, das, was wir in den letzten 10 Minuten besprochen haben.
Das war wirklich ein Höhepunkt jetzt, die letzten 10 Minuten. Sie beamen Book und Wen auf das Schiff zurück und heben ab, genau wie ein gelbes Schiff, besetzt von den Gefangenen. Und Georgiou gibt noch kurz einen Schuss auf eines der Wracks, an denen gearbeitet wird, beziehungsweise die ausgeschlachtet wird. Und das ist offensichtlich riesig, denn es stürzt dann auf den Schrottplatz und der gesamte Schrottplatz wird in Schutt und Asche gelegt. Die Schauwerte sind unfassbar gut, oder?
Es sieht alles wahnsinnig. Diese ganze Folge sieht wieder so wahnsinnig gut aus. Und das ist auch echt, ich bin ja auch echt kein Action-Fan. Ich sag's immer wieder, aber das war auch eine Szene, die mir richtig, richtig gut optisch gefallen hat. Man kann natürlich drüber streiten, ob das jetzt ethisch so cool war, da irgendwie noch wie viele Lebewesen auch immer, die vielleicht gar nichts dafür können, in diesem Schrottplatz zu begraben. Naja, aber das wird dann am Ende rechtfertigt mit böse Menschen verdienen böse Dinge, so, ne?
Ja, schwierig, weil der Schuss gegen das Shuttle da, der war wirklich nicht nötig.
Ja.
Aber es war halt auch Georgiou, ne?
Naja, ist richtig.
Sie legen Wen auf ein Bett und versorgen ihn und Book schenkt Burnham die Black Box.
Mhm.
Dann gibt es aber noch ein Gespräch. Und auf das Gespräch wolltest du eben mal hinaus. Ne? Burnham konfrontiert Georgiou mit ihren Anfällen.
Mhm.
Aber die will natürlich nicht drüber reden und lässt Burnham abblitzen.
Und wir erfahren auch, warum sofort. Ne? Also offensichtlich ist jegliche mentale Schwäche ein Grund gewesen, um in der terranischen Gesellschaft nicht mehr ernst genommen zu werden oder vielleicht sogar aussortiert zu werden. Ja. Und natürlich schon gar nicht für eine Imperatorin.
Wir haben hier natürlich eventuell ein Gegenargument gegen unsere tollen Theorien, die wir eben gemacht haben. Ne? Weil Georgiou sagt, sie hat das schon seit ein paar Wochen.
Ein paar Wochen. Ne? Wir wissen ja vom Anfang, dass die Discovery seit mindestens 3 Wochen jetzt schon da ist. Was sind denn ein paar Wochen?
Achso, es kann natürlich sein, dass sie das hat, seit sie zum ersten Mal Kovic getroffen hat.
Ja.
Also, dass das schon ein paar Wochen sind.
Ja.
Wäre möglich.
Also wir wissen ja jetzt nicht genau, wie viel Zeit vergangen ist. Es sind auf jeden Fall mindestens drei Wochen vergangen. Es können aber auch 4 oder 5 sein, wenn ich das richtig verstanden habe.
Stimmt, und die Discovery wird ja noch umgebaut, stimmt. Jetzt haben wir nicht einfach den nächsten Tag, ne?
Ja. Nee, genau.
Okay. Unsere Theorie hält noch.
Ja, in den letzten 3 Wochen, meine ich, sagt er am Anfang, wurde die Discovery umgebaut. Das sagt auf jeden Fall irgendwie, ne, wie gesagt, mindestens 3 Wochen, aber es kann ja auch sein, dass sie einfach schon davor 2 Wochen oder 3 Wochen da waren oder was auch immer. Mhm.
Ja. Wir gehen nochmal auf die Discovery. Stamets setzt sich zu Adira in die Messe, die gerade mit Grey redet. Ne?
Mhm.
Und Adira öffnet sich Stamets und erzählt ihr, dass sie Grey sieht. Und interessanterweise spekuliert sie über die Seele.
Mhm.
Finde ich ja grundsätzlich schwierig, weil Seele immer ein religiöser Begriff ist. Wie hast du das aufgenommen?
Ja, es ging ja eigentlich so ein bisschen darum, weil Stamets sagt ja irgendwie, ich dachte immer, und dann machen wir wieder das Fass auf, woher weiß der eigentlich so viel über Trill? Aber er sagt irgendwie sowas wie, ich dachte immer, dass in den Trill-Wirten sich quasi die ganzen Persönlichkeiten der Symbionten vereinen, aber die Geiste quasi, also das die Erinnerungen, sagt er, glaube ich, wortwörtlich. Und jetzt brauchte sie halt irgendwie ein Gegenstück dazu, zu Erinnerung, weil Erinnerung ist ja quasi Hirn, ist ja gespeicherte Daten, so mehr oder weniger, und sie will ja auf was anderes hinaus. Da ist halt so die Frage, was benutzt du da für einen Begriff am Ende, ne? Also da sind wir bei der Frage, was macht ein Mensch am Ende aus? Also ist es mehr als die Summe seiner Daten?
Mhm.
Oder nicht. Das ist natürlich immer ein schwieriges Ding, aber wir bewegen uns ja hier auf so einer metaphysischen Ebene, die sich...
Ja, aber du könntest ja trotzdem den Begriff Geist benutzen und musst nicht unbedingt Seele benutzen, oder?
Aber Geist ist wieder sowas Erleuchtetes, weißt du?
Nee, Seele ist was Erleuchtetes. Seele ist der religiöse Begriff.
Aber Geist ist dieser Aufklärerbegriff. Das ist wieder, ja. So, das ist wieder so Gehirn, Intelligenz, Daten. So. Ich glaube, sie wollten halt was anderes sagen. Sie wollten halt auf was anderes hinaus, auf das Geist Wesen. Geist im Sinne
von Spirit.
Ich verstehe, warum sie es gemacht haben, aber ich verstehe auch, warum du Schwierigkeiten hast.
Ich fand auf jeden Fall Soul ist an der Stelle nicht so einfach, weil es soll im Endeffekt keine religiöse Erklärung dafür geben. Ich muss aber auch zugeben, ich finde Adira und Gray total toll und ich finde das, was hier mit Stamets passiert, total toll. Aber als Rätsel finde ich es uninteressanter als alle anderen. Also ich akzeptiere jetzt einfach, dass Adira hier Gray die ganze Zeit neben sie stehen hat. So.
Ach so, ja, nee, das finde ich auch völlig okay.
Für mich überhaupt kein spannendes Rätsel. Ich will überhaupt nicht wissen, warum.
Nee, das geht mir ähnlich. Stimmt, ich habe es auch gar nicht als Rätsel wahrgenommen. Du hast völlig recht. Das ist halt irgendwie sowas. Irgendwer hatte bei uns im Blog, glaube ich, auch mal geschrieben, dass es solche Szenen auch durchaus mit Dex gab schon. Ne? Dass Dex auch schon... quasi die Verkörperungen von alten
Wirten?
Danke. Wer nichts wird. von alten Wirten quasi richtig gesehen hat. So, also ist das vielleicht auch gar nichts total Neues oder Ungewöhnliches, was da passiert. Ist mir aber auch egal, tatsächlich. Also das ist jetzt, sie sieht ihn halt und damit hat sie halt irgendwie eine Beziehung zu ihrem Freund, die halt sehr ungewöhnlich ist, aber das verbindet wiederum halt Stamets und Adira und das finde ich viel spannender als die Frage, warum sie den Typen jetzt sieht. So.
Genau, die Beziehung zwischen Stamets und Adira und die Freundschaft, die sich da entbrennt, allgemein zwischen den dreien auch, ich würde Calber noch mit dazu nehmen,
ja.
Vielleicht kann man sogar sagen den vieren, wenn man Gray noch mit dazu nimmt, finde ich eine sehr, sehr schöne Dynamik und gefällt mir, aber es ist für mich null Rätsel dahinter, sondern es ist einfach so ein bisschen interessante Beziehungsdynamik, die sich da dann entspinnt.
Es ist halt eine andere Art von Beziehung, die Adira da hat. Aber es ist eine. Und Stamets akzeptiert das ja auch gleich als jemand, der mit einem Toten zusammen ist. So, ne? Also wer soll denn hier irgendwie anfangen zu beurteilen, wer der Freak denn von all denen ist? So?
Fand ich ganz interessant, weil er sagt dann so, dass lineare Verständnis von Leben und Tod, das habe ich abgelegt.
Ja.
Deswegen ist es für mich schon alles in Ordnung. So.
Ja, aber er hat ja recht. Ich meine, es ist ja auch alles Stranger Shit da so.
Ja, genau. So, Adira ist natürlich glücklich darüber, dass sie so anerkannt wird und auch Gray sagt, ja, ich mag den Typen, ne? Der ist auch noch witzig. So. Und deswegen bietet Adira jetzt Stamets Hilfe bei den Anschlüssen an seinem Arm an, die braucht er ja jetzt nicht mehr.
Mhm. Was Adira alles kann, ne? Klammer auf, 16, ja. Klammer zu.
Ja, 16, aber auch 8 Wirte schon gehabt.
Ja, das ist ein Punkt.
So, Wen ist auf der Krankenstation angekommen, also das heißt auch, dass das Schiff von Book wieder zurück ist, mit allen drauf. Und Dr. Pollard hat Book erzählt, dass Wen wieder wird. Ne? Also der wird wieder gesund.
Ja, es ist schwer verletzt, aber das passt schon.
Burnham und Book bereiten sich darauf vor, dass Burnham gleich gefeuert wird. Und im Aufzug küssen sie sich.
Also es ist... wie ich finde, eine wunderschöne Szene und nicht, naja, von mir ist auch wegen dem Kuss, aber ich finde, der ist fast nebensächlich geworden, weil ich diesen Soundtrack so großartig fand im Hintergrund. Das Discovery-Theme trällert da in seinen höchsten Tönen und da hätten sie sich meinethalb noch 10 Minuten länger küssen können, das ist okay.
Und du musst immer denken, die haben das ganze Ding eingespielt, ohne dass sie sich getroffen haben, ne? Ich finde das immer noch krass, diese Vorstellung.
Ach so, ja. Ach so, jetzt bist du. Ich habe kurz drüber nachgedacht. Die haben das gespielt, ohne dass sich Book und Michael getroffen haben. Was? Ja, genau. Das ist richtig krass. Ja, das habe ich auch überhaupt gar keine Vorstellungskraft, wie sowas funktionieren kann, ohne dass man sich sieht. Aber es ist, also ich fand's richtig, richtig toll.
Ich vergesse ja keine Cliffhanger, die wir einmal aufnehmen, ne? Und wir haben am Anfang der Folge versprochen, dass wir jetzt nochmal über Linus reden.
Ja, müssen wir auf jeden Fall auch.
Linus hat den Personal Transporter wieder falsch bedient. Oder?
Worauf willst du hinaus? Also er ist ja der Running Gag dieser Folge, ne? Und er ist ja eh das Comic Relief die ganze Zeit schon gewesen irgendwie.
Ja, und aber hinter so einem Comic Relief kann man auch gerne mal einen Spion verstecken.
Aha.
Aha, der Linus, der kann einfach den Personal Transporter nicht bedienen. Viermal hintereinander. Oder er beamt sich einfach in Situationen, um zu sehen, was da gerade passiert.
Aber warum? Also klar, wir erinnern uns alle an die Szene mit Georgiou, die seine Augen geil findet. Vielleicht findet sie seine Augen geil, weil der mehr sieht als andere Menschen. Lebewesen, Lebensformen. Und macht sie ihm zunutze, macht sich ihn zunutze, so rum, ja?
Ja. Vor allen Dingen, weil man, wenn er so doof tut die ganze Zeit, ne?
Ja.
Dann kann der ja auch in jeder Situation auftauchen, ohne dass man denkt, ach komm, der will ja spionieren. Und man denkt immer nur, ach, der dumme Linus, hat er wieder auf den falschen Knopf gedrückt. So. Und Der hat jetzt eine Information, dass sich Michael und Book küssen. Das hat er ganz klar gesehen.
Aber ist es eine Information, mit der man was anfangen kann?
Naja gut, ich weiß jetzt nicht, ob die offen jetzt ihre Beziehung leben wollen, aber wenn Giorgio das jetzt erfährt, dann weiß sie mehr.
Ja, dann weiß sie zumindest irgendwas, was sie bis gerade vermutet hat.
Ja.
Ja. Meinst du quasi... Dann lass doch mal ganz kurz überlegen, wo ist er denn überall aufgetaucht? Das war das vierte Mal, wo er aufgetaucht ist, ne?
Das dritte, glaube ich. Der war am Anfang auf der Brücke. War er aufgetaucht im Captain's Chair?
Genau. War Michael da irgendwo?
Nee. Da war Michael nicht. Da waren Nilsson und Ovo und Tilly. Ja. Und Detmar. Und Reese. Und Bryce.
Ja.
So.
Die halt.
Und dann ist er aber aufgetaucht bei Tilly und Stamets und Saru. Nee, bei Tilly. Moment. Tilly und Saru im Maschinenraum.
Ah ja, genau. Richtig, ja.
Da stand er da plötzlich.
Mhm. Aber da war Georgiou schon mit Michael unterwegs.
Ja, genau. Vielleicht ist es wirklich nur Comic Relief, aber wir sollten es zumindest im Blick haben, dass es eventuell auch mehr dahinter steckt. Weil man kann ja viel dahinter verstecken, hinter so einem Comic Relief.
Finde ich eine ganz spannende Theorie, ja. Vor allen Dingen, weil es auch ein schöner Twist wäre. Ne, so aus, ne, ich versuche ja auch immer so ein bisschen in die Köpfe der Storywriter da hineinzuschauen und zu überlegen, was sie da tun und warum sie es tun. Und das wäre auf jeden Fall ein Punkt, mit dem sie uns gut überraschen könnten. Und das wollen sie ja offensichtlich. Das will die ganze Serie seit Staffel 1. Sie wollen uns ja überraschen.
Offensichtlich, ja. Wir gehen noch in eine schöne Szene. Ne? Das erste Mal seit der ersten Staffel The Butcher's Knife Cares Not for the Lamb's Cry sehen wir Culber und Stamets zusammen in ihrem Quartier mit den auberginenfarbenen Hemden.
Schlafanzügen. Ja. Ist eine schöne Szene, ja.
Stamets hat keine Anschlüsse mehr, denn Adira hat sie entfernt. Und die unterhalten sich so ein bisschen über die Situation mit Adira und Culber macht Stamets deutlich, dass Adira ihm wirklich sehr ähnlich ist.
Mhm.
Und Culber ermutigt Stamets auch, Adira von Culbers Geschichte zu erzählen, damit eben klar wird, hör mal, ich kann dir wirklich gut helfen, weil ich das Ganze auch schon miterlebt habe.
Mhm.
Ja.
Und vielleicht auch, um für Stamets jemanden zu haben, der dem man mal diese Geschichte erzählen kann, weil auch das ist ja eigentlich crazy shit, ne? Das ist ja auch mal was, worüber man vielleicht mal mit jemandem reden sollte. Und mit wem redet man über sowas? Vielleicht mit jemandem, der zumindest irgendwie ganz grob irgendwie was Ähnliches schon mal erlebt hat.
Ja, und Kalber ist so ein dezentraler Therapeut, ne? Also der ist nicht so wie
Troy.
Wie Troy, ne? So, kommt bitte alle in mein Büro und dann reden wir mal ein bisschen, sondern der versucht quasi, dem ganzen Team ständig irgendwelche Tipps zu geben, wie sie denn irgendwie mental wieder fitter werden. Mhm. Ne? So.
Ja.
Und manche muss man dann vielleicht in eine Gesprächstherapie bringen, wie Detmar, aber manche muss man einfach nur dazu bringen, dass sie sich anderen Leuten öffnet und dann eben wieder Verbindungen schaffen. Und das hat Kalber ja quasi auch schon gegenüber Saru gesagt.
Ja.
Ne? Schaffe Verbindungen, schaffe Verknüpfungen. Die Leute müssen sich hier in irgendeiner Weise verknüpfen.
Mhm. So. Ja.
Also ganz starke Szene von beiden und ja, allgemein sehr, sehr schöne Szene, wirklich.
Ja, und ich mag tatsächlich auch dieses Adira Stamets Kalber Ding, finde ich gerade echt ganz, ganz spannend und gibt mir ein gutes Gefühl. Also auch wieder so ein Crew, wieder mehr Crew-Gefühl so, ne?
Das Crew-Gefühl für Burnham ist vorbei in dieser nächsten Szene. Denn Vance hat eine Standpauke für sie. Aber er wirft sie nicht in die Brick, weil sie Leben gerettet hat. Was sagst du zu dieser Erklärung?
Ja, nicht nur, weil sie Leben gerettet hat. Ja, ne, das ist ein Punkt. Ne, und er sagt ja schon auch, dass sie wichtige Informationen für die Sternenflotte da in ihrer Mission ergattert hat. Und ich finde, dass beide Punkte irgendwie nachvollziehbar sind. Und dass die Lösung, die Vance hier hat, nicht die schlechteste ist. Und auf jeden Fall keine, die jetzt in der Star Trek-Geschichte rausfällt, weil das, sind wir mal ganz ehrlich, das, was Burnham da gemacht hat, das haben schon viele, auch Captain und wer weiß nicht, was auch immer vor ihr gemacht in Star Trek. Meistens oder häufiger haben sie mal ihren Badge weggelegt für so eine Aktion und haben das dann vielleicht mal undercover oder so. So ja. Ne? Also es ist ja nichts Neues so. Und ich glaube, ich kann mich an niemanden erinnern, der da wirklich krasse Sanktionen, also wenn wir an Kirk denken oder so, ne?
Oder Sisko oder so, ne?
Oder Sisko, genau. Es ist ja niemand wirklich krass sanktioniert worden. Und dann ist das, was da jetzt mit Burnham passiert, vielleicht fast noch die heftigste Sanktionierung, weil es gibt eine. Und ich finde jetzt auch mal davon abgesehen, wenn ich das mal außen vor lasse, finde ich den Move von Vance zu sagen, okay, war eine scheiß Aktion, du hast aber damit Gutes bewirkt. Das heißt, so unterm Strich kommt für mich als Sternflotte, als Stellvertreter der Sternflotte, kommt irgendwie was Gutes bei rum. Aber du hast trotzdem deinen Vorgesetzten, das Vertrauen deines Vorgesetzten missbraucht, meinst natürlich auch ein Stück weit, aber vor allen Dingen halt das deines Vorgesetzten, dann lass den doch bitte damit oder lass den damit umgehen. So, finde ich keinen schlechten Move.
Ja. Ich finde es auch gut, tatsächlich. Aber mir war es wichtig, dass dieser Satz noch kommt, ne? Dass Vance jetzt nicht entscheidet, okay, es passiert nichts, denn du hast ja das Leben gerettet, sondern er sagt ganz klar, ja, Saru, dann gib du ihr eine Disziplinarstrafe, weil dich hat sie vor allen Dingen hängen lassen. Du hättest eventuell alleine nach hier den Namen wieder vergessen, Agnes.
Den Agnes. Mit dem TH am Ende auf jeden müssen. Fall. Agnes. Ja.
Und dementsprechend, das musst du regeln. So.
Ja.
Ich finde es spannend, dass Burnham hier Vance noch ihr Glaubensbekenntnis erzählt. Ne? Sie sagt dann halt nochmal ganz klar, erst wenn geklärt ist, was The Burn ausgelöst hat, wird die Föderation wieder zusammenfinden können. Und Vance ist dann ja sogar interessiert an ihren Informationen. Ne?
Ja, ja, klar. So. Und sie erklärt ja auch nochmal, warum für sie das Ding so wichtig ist. Ne? Sie erklärt ja dann nochmal, was sie am Anfang erklärt hat, ne? Dass sie damit herausfinden können, möglicherweise, was die Ursache, also wo der Ursprung von The Burn ist und so. Ja, ja, und da hört er natürlich schon interessiert zu, aber was soll er denn auch anders machen? Also selbst wenn er den ganzen Kram schon wissen würde, dann könnte man natürlich jetzt hier hingehen, wenn man uns schon irgendein Zeichen hätte setzen wollen und ihn irgendwie angestrengt kurz oder unangenehm oder einen Seitenblick oder was auch immer. Aber vielleicht will man das an der Stelle ja auch noch gar nicht.
Aber möglich, dass es tatsächlich eine Rolle spielt, ja. Wir müssen das im Blick haben. Ja, Disziplinarstrafe. Die macht Saru jetzt auch. Burnham ist nicht mehr seine Nummer 1, sondern jetzt nur noch Wissenschaftsoffizierin im Science Lab. Und die Begründung von Saru ist auch schön. Es geht nicht um die richtigen Absichten, die unterstellt er Burnham immer. Mhm. Es geht auch nicht um ihre Eignung, es geht nicht um ihre Fähigkeiten, es geht nur um Vertrauen.
Und damit hat er einfach einen wichtigen Punkt, so, ne? Also ich meine, wenn ich einen Number One haben will, also ist egal, so, ne, mit wem ich wo, das muss ja nicht in Star Trek auf dem Raumschiff sein, aber wenn ich mit jemandem zusammenarbeiten will, dann muss ich dem gerade in so einer wichtigen Position halt blind vertrauen können, ne? Also das muss halt Riker sein, so. Der hätte alles für Picard gemacht. Und darum geht's ja am Ende in dieser Position. Und wenn das Vertrauen nicht da ist, dann wird das nichts. Und bei der Geschichte, die die beiden haben, na dann, da reicht halt auch einfach dieser eine Vorfall.
Du bist nicht überzeugt? Die Frage ist jetzt, ob das genug ist.
Ob das genug ist aus seiner also du meinst, ob die Konsequenz ausreicht aus Sarus Perspektive, genau, oder aus unserer Perspektive?
Aus unserer Perspektive.
Ich finde es nachvollziehbar, weil wir ja schon auch gemerkt haben, dass die beiden aneinander gewachsen sind oder dass sie, ne, dass sie schon auch eine Freundschaft verbindet. Und ich glaube auch, dass Saru die Beweggründe versteht, warum Michael so gehandelt hat, wie sie gehandelt hat, und da vielleicht sogar Sympathien für hat, weil es natürlich auch einmal darum geht, mal wieder das Richtige zu tun, wozu Saru nicht die Möglichkeit hatte, weil er nun mal in der Befehlskette festgehangen hat. Und vielleicht findet er das ja auch wichtig. Andererseits halt für sie eine emotional einen wichtigen Menschen zu retten, das, ne, da kann man schon auch Sympathien für haben. Deswegen finde ich das Strafmaß quasi in Anführungszeichen schon das Richtige, vor allen Dingen, weil er sie damit ja auch rausnimmt aus dem Game, und zwar komplett. Sie ist, ne, also klar, wir wissen, unter Lorca hat sie als Science-Offizier auch ganz schön viel Eindruck oder Einfluss gehabt, aber das hatte auch andere Gründe und es lag vor allen Dingen auch an Lorca. Eigentlich ist sie damit in der Funktion raus aus dem Game.
Und du glaubst, dass sie jetzt komplett geht?
Ja.
Zu Book.
Oder mit Book. Ich glaube, dass sie sich jetzt auf die Fahne geschrieben hat, herauszufinden, was The Burn ausgelöst hat, und das wird sie jetzt mit Book zusammen erledigen. Und deswegen hat sie den Kommunikator abgenommen am Ende. Oder warum hat sie das sonst gemacht? Kriegt sie einen neuen als Science-Offizier? Oder hat sie, oder einen alten vielmehr? Oder deswegen habe ich am Anfang gefragt, kriegt nur die Brückencrew die neuen Fancy-Dinger?
Ja, du hast schon recht. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum sie das abgelegt hat. Ja. Ich wusste das wirklich nicht so sehr. Hab überlegt, ob sie jetzt an der gesamten Mission zweifelt. Ich glaube auch nicht, dass sie in der nächsten Folge schon weg ist. Aber
ich glaube schon.
Ja, du meinst, sie ist sofort weg.
Ja, ich glaube schon, das ist der Ausstiegspunkt für sie. Vielleicht sehen wir es in der nächsten Folge, wie sie dann verschwindet, aber vielleicht sehen wir sie auch gar nicht mehr in der nächsten Folge und sie ist weg mit Book.
Ich weiß nicht. Die braucht doch noch mehr von diesen Blackboxes.
Ja, kann sie sich ja besorgen. Die hat ja jetzt. Oder meinst du, die braucht einen Zugriff auf die Sternenflotten Blackboxes, die sie schon irgendwo in dem Blackbox-Schrank gesammelt haben? Oder was meinst du?
Ja, vielleicht so. Also ich habe nicht das Gefühl, dass sie jetzt einfach wegfliegt.
Was ist denn, was haben wir denn im Moment jetzt auf der offenen Missionsliste stehen? Gibt es gerade irgendeinen konkreten Anhaltspunkt?
Auf welcher Missionsliste
meinst du? So generell jetzt gerade, was an Tasks diese Serie aufgemacht hat. Es ist gerade eigentlich nichts mehr akut. Also wir haben keinen richtigen Hinweis mehr, außer der Tatsache, dass mit dieser Blackbox, hat diese Blackbox jetzt gereicht, um diese
Nee, kann ja nicht. Also triangulieren, dafür brauchst du zwei Anhaltspunkte.
Klar, aber kann es nicht sein, dass die schon Blackboxes haben? Eigentlich sogar drei.
Bitte?
Kann das nicht sein, dass die Sternflotte schon Blackboxes hat? Oder Daten darüber oder sowas?
Ja, möglich. Dann musst du die aber erstmal bekommen, weil wir haben bis jetzt nur eine
gesehen. Ja, aber dann würde ja eine Szene reichen quasi, wo sie im Computer guckt und sich die Daten runterlädt von den anderen Backboxes und dann speist sie die dritte ein und dann...
Wenn wir deiner Theorie folgen, dann wird die Sternflotte diese Information erstmal verstecken.
Ja, das ist natürlich ein Punkt.
Zum Triangulieren. Ich muss noch kurz überlegen. Also du brauchst eigentlich drei. Hm. Ne? Also wenn du zwei hast, dann hast du vielleicht da einen Zeitversatz drin.
Das ist für mich zu viel Physik. Ich habe überhaupt gar nichts gegen Physik, aber mein Kopf macht dann immer so plöpp.
In einem dreidimensionalen Raum hast du zwei Punkte, auf denen du dann quasi eine Gerade ansetzen kannst. Ja, aber du weißt ja nicht, wie stark die Verzögerung ist. Dafür brauchst du einen dritten Punkt. Du brauchst einen dritten Punkt. Du musst drei Blackboxes haben. Dann kannst du den Ausgangspunkt triangulieren.
Vielleicht ist es auch so, dass Michael in der nächsten Folge versucht, diese Daten zu bekommen und feststellt, dass die Sternflotte sie nicht, also sie versteckt aus irgendwelchen Gründen und sich dann irgendwie auf den Weg macht, um da ranzukommen, aber dann feststellt, dass da irgendwas faul ist und ja, dann aus irgendwelchen Gründen fliehen muss oder was auch immer oder sich dann überlegt, dann muss ich mir die Information irgendwo anders holen oder was auch immer. Oder sie vielleicht klaut oder so, ne? Und dann weg muss.
Die Musik.
Ah ja, richtig.
Wir haben die Musik noch, die in zwei verschiedenen Völkern, die weit auseinander sind, vorhanden ist, was auf jeden Fall verwunderlich ist. Und ja, das war es eigentlich an ersten Informationen, die uns gegeben worden sind. Dann ist natürlich noch ein Nebentask, mit dem Michael erstmal nichts zu tun hat, beziehungsweise sie hat schon einen kleinen Einblick darin bekommen, wegen Georgiou, ist ja. Dieser Nebentask, was ist eigentlich mit Kovic und Georgiou los? So. Und für uns persönlich ist noch ein riesiger Task, von dem Michael nun wirklich noch nichts mitbekommen hat, wenn Saruda nicht irgendwas rüber erzählt hat. Zora.
Stimmt, genau. Ja.
Die Entwicklung von dem Discovery-Computer zu Zora. Und wie hängt das eigentlich mit Calypso zusammen?
Ja. Aber das kann natürlich auch irgendwas sein, was einfach irgendwann am Ende dieser Folge oder vielleicht auch erst am Ende der nächsten Staffel oder sowas eine Relevanz, am Ende dieser Staffel würde ich sagen, oder am Ende der nächsten Staffel irgendeine Relevanz bekommt.
Plus, wir haben verschiedenste Bösewichter, die jetzt unterwegs sind. Wir haben Serral zum Beispiel, der unterwegs ist, der wird nicht viel Einfluss haben oder so. Mhm. Wir haben aber Osiris Neffen,
ja.
Der schon größeren Einfluss hat, weil er natürlich Osira alles berichten kann. Und damit wird jetzt ein erbitterter Krieg zwischen Föderation und Emerald Chain ausbrechen, beziehungsweise Osira will sogar Rache gegenüber Burnham und Georgiou. Das ist ja möglich. Das heißt, wir haben schon verschiedene Tasks, die in irgendeiner Weise bearbeitet werden können.
Mhm. So. Aber es gibt jetzt nicht mehr so den konkreten, es passiert irgendwas oder wir müssen irgendwas herausfinden, Dingsbums. Ne? Also gut, den gab es bei der letzten Folge eigentlich auch nicht mehr. Also nach der letzten Folge war eigentlich auch jetzt gerade nichts mehr brennend offen. Ne?
Nee, genau. Aber das ist ja auch schön. Ne? Ja. Wir sind nicht auf der, also wir haben keinen roten Engel, der irgendwie auftaucht oder sowas.
Na, noch nicht.
Bin sehr gespannt. Stimmt, Gabriel ist ja auch noch irgendwo.
Ja.
Wahrscheinlich. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe auf jeden Fall Monsterbock. Wir müssen jetzt mal zu einem Fazit kommen und du bist dran, bitteschön.
Eigentlich bist du dran, aber ich kann auch anfangen, wenn du möchtest.
Ich bin dran.
Ja.
Dann fange ich an. mir hat die Folge ganz gut gefallen. Aber wahrscheinlich nicht so gut wie die letzten beiden. Das soll sie aber nicht besonders schmälern. Ich fand die ganz cool, weil hier wirklich wieder eine Einzelmission ausprobiert worden ist. Das heißt, sie ziehen das weiter durch. Sie machen Einzelmissionen, die aber zu einer horizontalen Storyline zusammengefügt werden können. Und die Einzelmission fand ich jetzt einfach nicht so super spannend, weil das irgendwie so ein bisschen zu viel Action war und alles ein bisschen zu abgefuckt, so ein bisschen da auf diesem Planeten. Mhm. aber mir hat die Dynamik zwischen Michael und Georgiou sehr, sehr gut gefallen. Mir haben die kleinen Gespräche auf der Discovery sehr, sehr gut gefallen. Vor allen Dingen natürlich die Kombination Adira Gray, Stamets Culber. Ich mag es zu spekulieren, was mit Georgiou da passiert. Und vor allen Dingen mag ich diese Schnittbilder zusammenzufassen. Das ist natürlich eine tolle Nummer, um wirklich viel spekulieren zu können. Wie gesagt, die Struktur der Serie gefällt mir gerade erstaunlich gut, dass sie es gerade so gut hinbekommen, Einzelepisoden zu erzählen, die sich in einen großen Handlungsstrang fügen. Das hatten wir in der letzten Staffel am Anfang. Das ist aber dann verloren gegangen. Und hier haben wir es jetzt schon in den ersten 6 Episoden. Und das scheint wirklich sich zu, das scheint zu funktionieren, dass man wirklich diese Struktur komplett durchzieht. Und wir haben jetzt fast Halbzeit, ne, bei dieser Staffel.
Ja.
Und jetzt können wir schon sagen, das ist doch schon sehr, sehr weit fortgeschritten und wahrscheinlich wird Michelle Paradise versuchen, das durchzuziehen. Vielleicht, es gibt ja mal eine, ich glaube, 2 Doppelfolgen gibt es noch in dieser Staffel.
Genau.
Da werden sie es wahrscheinlich kurzfristig auch mal in einer noch horizontaleren Struktur versuchen. Aber ich bin schon froh darüber, dass hier auf jeden Fall eine Struktur in der gesamten Serie jetzt einfach drin ist. Mhm. Das ist ja das, was uns in den ersten beiden Staffeln sehr, sehr voll, was wir vermisst haben. Ne? Da waren ein paar ganz gute Einzelepisoden dabei, die man dann aber als Einzelepisoden nicht so gut sehen konnte. Und es fehlte so die Grundstruktur dieser Serie irgendwie. Mhm. Das hat dazu geführt, dass irgendwann alles den Bach unterging. Das kann natürlich mit dieser Staffel auch noch passieren, weil wir haben gerade besprochen, dass wir einige offene Tasks haben, aber ich bin frohen Mutes, ehrlich gesagt.
Ich glaube, es war Folge 7, oder? Wo Gabriel auftaucht in der zweiten Staffel. Weiß nicht, 7 und 8, glaube ich.
Perpetual Infinity wäre, glaube ich, 7 gewesen. Muss man mal kurz gucken. Mhm. Ja, aber du wolltest erstmal dein Fazit geben, ne?
Ich fand diese Folge wieder ziemlich gut und tatsächlich hat sie mich so gut unterhalten, dass ich überhaupt nicht gecheckt habe, dass sie zu Ende ist. Das ich finde, das sagt schon relativ viel darüber. Ich war völlig aus den Wolken, dass sie plötzlich vorbei war und habe dann nochmal, hatte vorher nicht drauf geguckt, habe dann nochmal auf die Uhrzeit geguckt, wie viel Zeit vergangen war und es waren tatsächlich 50 Minuten vergangen und es hat sich null so angefühlt und das liegt daran, dass ich sehr viel Spaß gehabt hatte in dieser Folge und ich auch mehr als in der letzten Folge, weil sie so viel, ne, du hast bei der letzten Folge gesagt, sie ist so dicht und so intensiv und ich fand die total dicht und intensiv und mir hat eigentlich alles gefallen, was ich gesehen habe. Jeder Strang hat mir super gefallen und ich doppel das jetzt mal ganz kurz nochmal mit den Sachen, die du gesagt hast. Michael Georgiou fand ich großartig. Ich finde Georgiou einen wahnsinnigen Gewinn für diese Staffel. Ich finde es mega spannend, die Geschichte rund um Georgiou. Ich finde, die Folge hat uns einfach auch sehr viel mehr Raum gelassen, um noch ein bisschen selber nachzudenken, wo diese ganzen Geschichten irgendwie hingehen. Ich finde es spannend, was mit Michael gerade passiert und habe so das Gefühl, dass da jetzt noch viel mehr passiert, als dass wir jetzt weiterhin mit der Discovery die ganze Zeit unterwegs sein werden. Und das fände ich auch ganz spannend, dass sich da vielleicht ein Handlungsstrang mal aufteilt und wir irgendwie in 2 Richtungen unterwegs sind. Ich finde es schön, dass wir Book wieder gesehen haben, weil ich den auch echt einen tollen Charakter finde und das hat mir total Spaß gemacht. Und die ganzen kleinen Geschichten, die auf der Discovery passiert sind, die haben mir auch alle richtig gut gefallen. Egal, ob es die Brückencrew ist, die sich über Kommunikatoren freut oder einfach irgendwie auf der Brücke abhängt und es gibt kleine kurze Gespräche oder Tilly mit der Katze oder Stamets mit Adira. Also ich finde tatsächlich das, was auf der Discovery gerade passiert, alles richtig, richtig spannend und ich fand auch Saru wieder richtig gut in seiner Rolle, der, wie ich finde, sehr viel richtig gemacht hat als Captain. Also insofern fand ich das eine sehr runde Folge, die mich sehr motiviert hat, darüber nachzudenken, wie es weitergeht in dieser Staffel und die uns jetzt, das kommt als kleines Sahnehäubchen noch obendrauf, aber das ist ja quasi gerade erst passiert, noch zu viel mehr Nachdenken und Theorien animiert hat, was mir aber auch außerordentlich viel Spaß gemacht hat und deswegen kriegt sie von mir noch einen kleinen Pluspunkt mehr als die Folge davor. Ich fand sie richtig gut.
Das ist doch wunderbar.
Stimmt.
Wir haben The Red Angel in der zweiten Staffel übrigens als Folge 10 gehabt.
10, okay.
Davor war Project Daedalus, das heißt Ariams Tod in Folge 9. Das heißt, so richtig aus dem Ruder gelaufen, naja. Es war schon davor. Es war schon davor irgendwie ein Hin und Her so ein bisschen. Mhm. If Memory Serves war eine super Episode, aber irgendwie war das so hin und her und hin und her. Genau. Aber ich finde es schön, dass wir uns wieder einigermaßen einig sind. Du bist sogar ein bisschen euphorischer. Ich war in der letzten Woche ein bisschen euphorischer. Also alles in Ordnung irgendwie.
Alles in Ordnung. Es ist alles in Ordnung, Mensch. Auch zwischen uns ist alles in Ordnung.
Wir merken ja auch am Interesse, sowohl an unserem Podcast als auch an der Diskussion in unserem Blog und wo und auf Twitter und überall, dass Discovery gerade wirklich, wirklich Strecke macht, um neue Leute zu gewinnen, um Fans zu gewinnen. Und das ist doch toll. Ne? Vielleicht ist es die Befreiung von Discovery. Vielleicht ist das wirklich diese typische ersten beiden Staffeln-Krankheiten von Star Trek, die auch Discovery hier so ein bisschen ablegt und sich jetzt richtig etabliert.
Ja, vielleicht wird die Discovery am Ende noch das letzte Outlaw-Schiff, was sich in einer völlig zersetzten Welt, in einem völlig zersetzten Universum durch die Gegend überleben muss, um dann irgendwann wieder ganz von vorne anzufangen mit der Föderation und dann richtig. Würde natürlich nicht erklären, warum 1000 Jahre später, also das mit den 1000 Jahren hatten wir ja schon, aber Jahre, Jahrhunderte später immer noch von den bösen Vedraish geredet wird.
Ja, vielleicht sind es ja auch ein paar Jahre. Wenn es jetzt bei jeder Star Trek Serie so ist, dass wir wirklich die ersten beiden Staffeln vergessen können, dann sollten wir die zweite Staffel PK vielleicht gar nicht gucken. Steigen da erst wieder zur dritten ein.
Das geht nicht. Mein Herz für Patrick Stewart lässt es nicht zu.
Nun gut, Leute, wenn ihr weiter diskutieren wollt, dann haben wir so einige Kanäle für euch. Haut Sebastian jetzt mal auf den Punkt, da.
Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery Panel Anrufbeantworter unter 02291-UKTA-UK2. Unter der 02291-UKTA-UK2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare.
Und auch weiter über eure Unterstützung. Ich möchte an der Stelle nochmal Danke sagen für all die, die weiterhin uns gerne unterstützen, egal in welcher Form, ob es Patreon ist oder ob es ein nettes PayPal-Geldstück in unser Sparschweinchen ist. Und auch mal ein großes Danke an die, die immer wieder und stetig und auch regelmäßig Geld auf unser Konto überweisen. Das finden wir auch ganz, ganz großartig. Und wenn ihr Lust habt, uns in irgendeiner Form zu unterstützen, das muss nicht unbedingt Geld sein, auch wenn wir uns natürlich immer darüber freuen, wenn wir uns einen neuen Fußabtreter für unsere Yachten kaufen können, freuen wir uns auch sehr darüber, wenn ihr einfach weitererzählt, dass es uns gibt und dass wir euch vielleicht Spaß machen. Das ist doch schön, wenn vielleicht noch mehr Menschen, wir gemeinsam alle, noch viel mehr Spaß an diesem wunderschönen Star Trek-Genre haben können.
Wir haben eben über Tasks geredet. Jetzt jeder von euch nimmt auch mal so eine Hausaufgabe mit nach Hause. Jeder erzählt bitte einer Person jetzt von diesem Podcast und überzeugt ihn oder sie oder wen auch immer, diesen Podcast bitte zu hören. So.
Punkt.
Jeder einen.
Wir überprüfen das, ja? Wir überprüfen das. Wenn unsere Hörerinnenzahlen ab der übernächsten Woche dann sich nicht verdoppelt haben, dann wisst ihr, habt ihr die Hausaufgabe nicht gemacht.
Genau. Die nehmen diese 14 Tage Zeit, ne? Diese.
Das ist die Kamera. Ja,
back so, to Sebastian, reality. Haben wir doch über zwei Stunden geredet. Das ist doch unfassbar. Das hätte ich niemals gedacht. Aber wir sind halt zwischendurch auch in eine diepe Theorie abgegriffen, abgestriffen.
Es waren diesmal nicht 50 Minuten aus dem Leben zweier. Komischer.
Taugenichtse.
Könnte eine schöne Rubrik werden. Ja. 50 aus Minuten.
Zweier Taugenichtse.
Ja. Schön.
Gut. Tschüss, würde ich sagen.
Ja, sage ich doch auch. Tschüss.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.